ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Bürgeruniversität der Zeppelin-Universität zum Thema Deutschland in den Augen der Welt mit Dr. Christoph Bayer, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ.
Sehr verehrte Anwesende, Freunde und Förderer, liebe Studierenden und Kollegen, sehr geehrter Herr Dr. Bayer. Mein Name ist Tim Göbel und ich darf Sie heute Abend zur zweiten Bürgeruniversität im neuen Jahr sehr herzlich willkommen heißen. Es geht um ein, ich würde mal sagen, sehr aktuelles Thema, aktueller kann es kaum sein, um die Rolle Deutschlands in der Welt. Ausgangspunkt für unsere Diskussion ist eine Studie der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. In 21 Ländern wurde dafür die zentrale Frage gestellt: Wie nehmen Sie Deutschland eigentlich wahr? Das Resultat sind Aussagen über die Erwartungen an Deutschland als Partner sowie über seine Stärken und Schwächen. Die Studie liefert so eine interessante Dokumentation der Außenwahrnehmung unseres Landes. Und sie bringt teils unerwartete Ergebnisse mit sich, so viel darf ich jetzt schon verraten. Mindestens genauso spannend wie die Ergebnisse der Studie ist die Debatte über die Rolle Deutschlands in der Welt, die sich daraus ergibt. Die Studie eröffnet Deutschland die Chance, sein Eigenbild zu überdenken und neue Impulse für die Außenpolitik zu gewinnen. In erster Linie kommt einem dabei vielleicht zunächst die internationale Friedenssicherung in den Sinn, gerade in diesen Tagen. Eng damit verbunden ist die Frage nach der Verantwortung Deutschlands. Zuletzt gestellt wurde sie während des arabischen Frühlings, beispielsweise in Libyen oder Syrien. Aber auch andere Themen fordern Deutschland in der internationalen Zusammenarbeit heraus. Denken Sie beispielsweise an den Klimaschutz, an die Wirtschafts- und Währungskrise oder die Armutsbekämpfung, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus bietet die Studie nicht nur für die Politik, sondern eben auch für die Wirtschaft wertvolle Denkanreize. Kurzum, sie liefert Stoff für Diskussionen, die gesamten Außenbeziehungen Deutschlands und deren Zukunft erfassen. Es freut mich daher sehr, dass unser Gast des heutigen Abends, Herr Dr. Bayer, ein ausgewiesener Experte für Zukunftsfragen ist. Als Mitglied des Vorstands und stellvertretender Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit verantwortet er zukunftsweisende Projekte in allen, auch den verwinkelsten Ecken der Welt. Und auch ein weiterer Punkt spricht für seine Expertise in Zukunftsfragen. Als die Bundeskanzlerin vor 2 Jahren den Dialog für die Zukunft Deutschlands ins Leben rief, erarbeitete Bayer Lösungsvorschläge für dringliche Fragen zur Rolle Deutschlands in der Welt. Das heißt zu eben jenem Thema, über das wir heute Abend zusammen diskutieren werden. Wer aber nun ist Dr. Christoph Bayer? Er wurde 1962 in Gräfelfing bei München geboren. Er studierte, und jetzt kommt eine lange Liste, nicht nur Germanistik, sondern auch Philosophie, Geografie, Politik und Agrarwissenschaft in München. Damals konnte man noch so richtig viel studieren. Anschließend begann er seine berufliche Laufbahn im Saarland. Da hielt es ihn aber nicht lange. Nach seinem Wechsel ins Bundesministerium für Wirtschaft arbeitete er als Referent für Europapolitik und regionale Entwicklungsprogramme. Ab 1991 ging es dann zurück an die Uni, und zwar als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeografie an der Ruhr-Uni Bochum. Und dort dann die Promotion zum Thema Dezentralisierung in Indonesien. Bereits von 1991 bis 1996 wurde Bayer mehrmals von der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Begriff, denn so hieß die GIZ früher, einer Vorgängerorganisation als Gutachter berufen. Schwerpunkt seiner Tätigkeit auch damals Südostasien, insbesondere Indonesien. Im Jahr 2000 ging es dann zurück zur GTZ, zunächst als Leiter für den Bereich Planung und Entwicklung. Und seit dieser Zeit ist Dr. Christoph Bayer eben Mitglied des oberen Führungskreises der GTZ und heute sozusagen Mitglied des Vorstandes. Und eben auch Chief Operating Officer habe ich gelesen, wie das bei Ihnen heißt. Das erinnert mich natürlich sehr an klassische Unternehmenskontexte, aber als eben derjenige verantworten Sie auch die 4 Regionalbereiche der GIZ und die Geschäftseinheiten Migration, globale Partnerschaften und die entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe. Da werden wir sicherlich noch drüber sprechen, was sich hinter all diesem verbirgt. Ich freue mich sehr, dass Sie, lieber Herr Dr. Bayer, heute Abend zu Gast an der Zeppelin-Universität sind. Ich freue mich auch sehr, dass Sie mit einem langjährigen Partner in der Zusammenarbeit mit unserem Professor Helmut Wielke vom Lehrstuhl Global Governance an der ZU heute Abend ins Gespräch gehen werden zu den Außenbeziehungen Deutschlands, zu Deutschlands Rolle in der Welt. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Abend. Bitte heißen Sie sehr herzlich willkommen mit mir, Dr. Christoph Beyer. Herzlich willkommen.
Göbel, ganz herzlichen Dank für diese außerordentlich freundliche Einführung, auch in das Thema. Ich dachte schon, Sie nehmen mir den Vortrag weg, weil Sie so ausführlich über die Studie berichtet haben. Freut mich wirklich sehr, dass ich hier die Gelegenheit habe, ein bisschen mit Ihnen gemeinsam zu reflektieren über dieses Thema, was uns als GEZ natürlich sehr bewegt, aber, und was wir noch nicht wussten, als wir die Studie gemacht haben, doch auch eine unglaubliche Dynamik in den letzten Jahren entfaltet hat und gerade jüngst auch, darauf hat Herr Göbel darauf hingewiesen, wieder zu ungeahnter Aktualität gekommen ist. Vielleicht noch mal ein Satz, bevor ich beginne, zu der GIZ, die vielleicht auch nicht jeder von Ihnen kennt, in der Regel, obwohl es uns schon relativ lange gibt, auch als Vorgänger, werden wir immer noch gerne mit der Gebühreneinzugszentrale verwechselt. Das sind die anderen. Wir tun das nicht. Wir sind die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, hervorgegangen aus einer Fusion aus GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, Invent, ein internationaler Bildungsanbieter, und dem DED, dem Deutschen Entwicklungsdienst, die staatlichen Entwicklungshelfer entsendet haben früher. Und wir sind sozusagen ein Fusionsprojekt des Vorgängers von Herrn Müller, der jetzt Entwicklungsminister ist, nämlich von Herrn Niebel, der eine Fusion umgesetzt hat, die schon aber lange in der Diskussion war. Unsere Aufgabe, unser Mandat ist, die Bundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit zu unterstützen. Nach wie vor ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also das BMZ, unser Hauptauftraggeber, Kunde und Gesellschafter, kommen verschiedene Rollen zusammen, aber wir arbeiten für die gesamte Bundesregierung. Also wir arbeiten sehr, sehr stark auch inzwischen für das BMUB, wie es ja inzwischen heißt, also für das Umweltministerium, kurz gesagt, aber auch fürs für das Außenministerium, auch fürs Innenministerium, was Sie vielleicht wundern wird, aber auch das Innenministerium hat Außenbezüge, da wird es dann interessant, fürs Verteidigungsministerium etc. pp. Und neben dem, dass wir für die deutsche Bundesregierung arbeiten und die darin beraten, wie sie ihre internationale Zusammenarbeit stärker auf Nachhaltigkeit ausrichten kann und wirksam machen kann, arbeiten wir auch noch für Dritte, also für die EU, für die Weltbank, für regionale Entwicklungsbanken, für Unternehmen, für alle, die uns gerne beauftragen, arbeiten wir auch sehr gerne, wenn es zu unseren Kernfähigkeiten und Kenntnissen passt. Und das ist eben Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung in der Welt leisten. Das ist ein sehr allgemeiner, sehr, sehr vielleicht breiter und schwammiger Begriff, aber wenn Sie wollen, können wir später auch nochmal in die Diskussion über den Begriff der Nachhaltigkeit gehen. Der hat ja auch immer wieder mal Konjunktur und im Moment hat er mal wieder Konjunktur und ist für uns ein ganz wichtiges Leitmerkmal unserer Arbeit. Ja, vielleicht so viel erstmal zum Unternehmen, das ich hier auch mit repräsentiere. Und dann würde ich eben ganz gerne, wir hatten uns überlegt, wir kennen auch aus unserer gemeinsamen Arbeit, Methodikarbeit berichten können, aber wir dachten vielleicht an einer Bürgeruniversität ist es doch zu fachlich, zu tief und haben uns eben auch für dieses Thema entschieden. Der Kontext der Entstehung dieser Studie, darauf hat Herr Göbel schon hingewiesen, war in der Tat der Expertendialog der Bundeskanzlerin, der übrigens nicht nur ein Expertendialog, sondern auch ein Bürgerdialog war. Aber ich habe nur an einem Expertendialog teilgenommen, nicht am Bürgerdialog. Und das war noch vor der Wahl, als die Bundeskanzlerin, erstaunlich und beachtlich genug, finde ich, trotz aller Eurokrise und allen schwierigen Themen, mit denen sich die Bundeskanzlerin auch vor der Wahl ja schon rumgeschlagen hat, hat sie gedacht, man muss auch mal ein bisschen mehr in die Zukunft gucken, man muss auch mal Fragen stellen, die längerfristiger Natur sind, und hat drei sehr einfache Fragen für diese Dialoge formuliert, nämlich die erste Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben, insbesondere zusammenleben? Wovon wollen wir in Zukunft leben als Deutsche in Deutschland und wie wollen wir in Zukunft lernen? Diese drei relativ schlicht klingenden Fragen hat die Kanzlerin einem Expertengremium und vielen Bürgern gestellt Und das war ein großer, so hochinteressanter Prozess, auch zu der Frage, wie kommt man eigentlich als Bundeskanzlerin mit Bürgern und mit Deutschland ins Gespräch, fand ich auch sehr lehrreich und interessant. In diesem Kontext habe ich dann freundlicherweise und ehrenhalber die Rolle übernommen, den Blick von außen auf Deutschland mal ein bisschen in diese Diskussion hineinzubringen. Das hatte im Grunde genommen zwei Motive, zwei wesentliche Motive. Der eine wird denjenigen, die hier bei Herrn Wilke sich mit Systemtheorie beschäftigen, sehr bekannt sein, der der Bundeskanzlerin vor allem sehr wichtig war, nämlich: Kann es sein, wenn wir nur unter uns diskutieren, dass wir einen blinden Fleck haben und etwas nicht sehen, was man vielleicht von außen sieht? Das war die Motivation der Kanzlerin im Wesentlichen, der blinde Fleck. Unsere Motivation war dann sehr stark natürlich auch bei der Frage, ein Land wie Deutschland, was ja kaum wie ein anderes von Außenbeziehungen lebt und bisher auch im Wesentlichen ein Globalisierungsgewinner ist, in so einer, was übrigens im Bürgerdialog nicht viel vorkommt, also diese Dimension der Außenabhängigkeit und Verflochtenheit Deutschlands wird ganz weitgehend in dem Bürgerdialog ausgeblendet, wird nicht wahrgenommen, also die Relevanz von Außenbeziehungen ist in der Regel in den normalen Diskursen mit Bürgern nicht so bewusst. Und wir haben nochmal die Frage gestellt, wenn wir uns als so ein außenabhängiges Land die Frage stellen, wie wollen wir denn leben, dann hängt die Frage unserer Gestaltungsmöglichkeiten weltweit natürlich auch davon ab, wie sehen uns andere. Und damit auch, welche Möglichkeiten, Gestaltungsräume wahrzunehmen, international, werden uns denn zugeschrieben oder auch zugelassen. Das war unsere Motivation, daran zu gehen, und als GEZ natürlich die Motivation, wenn wir die Bundesregierung dabei beraten, was sie denn international so einbringen kann, dann ist natürlich auch für uns als Unternehmen ganz wichtig zu wissen, wie wird man denn so gesehen und was sind denn die wesentlichen Themen, die das Ausland auch an Deutschland interessiert. Und jetzt versuche ich mal, ich kann natürlich nicht die ganze Studie, vielleicht nochmal ein Hinweis, diese Studie, sie ist ja jetzt auch ein bisschen älter, von 2012, so sieht sie aus und ich habe ein paar Exemplare, glaube nicht ganz so viele, wie sie hier sind, ein paar Exemplare mitgebracht. Da steht natürlich sehr viel mehr und sehr viel differenzierter Dinge drin, als ich sie Ihnen jetzt hier vorstellen kann. Sie können sie aber auch bei unserer Homepage einsehen, wenn Sie sich dafür interessieren. Ich finde nach wie vor, ich habe gerade nochmal reingeschaut, weil es doch etwas länger her ist, lohnt sich schon. Ich will Ihnen also im ersten Teil ein paar Highlights aus dieser Studie darstellen. Was haben wir da so rausgefunden? Und in einem zweiten Teil ein bisschen darüber reflektieren, was lernen wir dafür für die Ausgestaltung internationaler Zusammenarbeit ganz praktisch. Ich sage das deutlich, man könnte jetzt auch politisch sehr stark argumentieren, was lernen wir politisch daraus? Das überlassen wir lieber den Politikern in aller Bescheidenheit und aller Rollenklarheit. Wir konzentrieren uns eher auf unser Mandat in der GEZ. Wir machen uns da Gedanken darüber, wenn politisch definiert ist, was man will, wie geht denn das dann? Also wie setzt man denn sowas um, was man in der Welt tun, sehen, wie man wahrgenommen werden will oder wie auch immer, wie funktioniert sowas, welche Formate gibt es, wie kann man das ganz praktisch machen. So, vielleicht noch mal ganz kurz zum methodischen Hintergrund. Jetzt, ich habe gerade zu Herrn Professor Wilke schon gesagt, als wir im Bundeskanzleramt unsere Studie vorgestellt haben und Sie kommen da mit einer qualitativen Studie, dann kriegen Sie natürlich, weil nach wie vor, obwohl es ja qualitative Sozialforschung sowohl wissenschaftstheoretisch als auch methodisch seit Jahren gibt und intensiv an den Universitäten gelehrt und verhandelt wird, treffen Sie immer noch nicht auf großes Verständnis, wenn Sie eine solche Methode wählen, sondern es wird Ihnen erstmal gefragt, ist denn das überhaupt repräsentativ, was Sie da sagen? Das hat ja gar keine Relevanz, denn Sie haben keine repräsentative Untersuchung gemacht. An der Stelle gleich zu Beginn, um die Diskussion abzukürzen, nein, haben wir nicht. Dieses ist keine repräsentative Studie mit großen Fallzahlen, wo in geschlossenen Interviews irgendwas abgefragt wird, was man sich vorher ausgedacht hat, sondern das ist eine qualitative Studie, wo sehr offen gefragt worden ist, wo Sie natürlich immer eine Auswahl haben von Personen, die wir selber vorgenommen haben, nach bestimmten Kriterien. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, ich kann es aber gerne nachher nochmal erläutern. Und wo wir in halboffenen Interviews erst ganz offen, die erste Eingangsfrage war, was fällt Ihnen denn zu Deutschland ein? Ja, denke ich an Deutschland, nicht in der Nacht, sondern im Interview. Was fällt Ihnen dazu ein? Und dann durften die Leute sehr frei, assoziativ ihre ihre Erlebnisse, ihre Gedanken, alles, was da so kommt, über Deutschland äußern. Sehr offener Teil. Und dann gab es noch einen halboffenen Teil, wo wir zu bestimmten Kernthemen, die sich auch in der offenen Debatte herausgestellt haben, als wichtige Themen, zu denen nochmal spezifisch gefragt haben, was ist Ihre Einschätzung dazu? Auch offen dann, aber eben gelenkt dadurch, dass wir das Thema vorgegeben haben. Es würde mich reizen, weil uns beide, glaube ich, den methodischen Diskurs auch reizt, aber ich verzichte jetzt an der Stelle drauf, nochmal darzustellen, wie man dann mit der Auswertung, sehr, sehr schwierig, wie gehen Sie dann mit der Auswertung qualitativer Äußerungen vor, wie aggregiert man Meinungen, das ist ja ein sehr schwieriges Thema und auch kein einfaches Thema. Wir haben das methodisch sehr kontrolliert gemacht, nämlich sehr systematisch, das Einzige, was uns dazu einfällt immer wieder. Übrigens begleitet von Methodikern der Universität Heidelberg, die uns da begleitet haben, wo wir zunächst mal in iterativen Verfahren immer wieder mal versucht haben, Kernthesen, Annahmen über das Bild Deutschlands in der Welt herauszukristallisieren, also die Aussagen, die vielen, vielen tausend Aussagen zu verdichten, zu Kernaussagen und die immer wieder versucht, intersubjektiv zu validieren in einem Team, was eben Interpretation miteinander geübt hat. Das ist so im ganz kurzen das Verfahren, dann kamen ein paar Thesen raus, also ein paar Annahmen über das Bild in Deutschland, muss ich auch Annahmen nennen, denn das ist das, was wir da vermuten und die werde ich Ihnen jetzt gleich mal vorstellen. Erstmal, was sind denn die häufigsten Nennungen, die so vorkommen, wenn man nach Deutschland sehr, sehr offen fragt? Die Themen werden Sie nicht sehr stark überraschen, denn das sind die Themen, mit denen wir nach wie vor sehr stark wahrgenommen werden. Zu allen diesen Themen gab es ganz wesentlich positive, aber nicht nur positive Äußerungen, sondern häufig auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gibt sowohl zu den Kernthemen, mit denen Deutschland da identifiziert wird, positive, als auch kritische oder nachfragende, sagen wir mal, die Leute im Ausland sind ja alle sehr, sehr höflich und fragen aber dann trotzdem nochmal an der einen oder anderen Stelle kritisch nach. Sehr, sehr deutlich das Thema übrigens Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Ich hatte es vorhin gesagt, das hat uns positiv auch überrascht. Auf der Grundlage könnte man auch nochmal eine Debatte führen zu dem Thema, wie will man denn, machen wir vielleicht nachher in der Diskussion, wahrgenommen werden. Ich nenne Ihnen jetzt nochmal ein Beispiel, wo eher kritischere, das sind sehr, sehr viele Themen, wo wir sehr positiv wahrgenommen werden, wie überhaupt die Wahrnehmung Deutschlands in der Welt eine ausgesprochen positive war, wie wir festgestellt haben, was sich allerdings auch mit den berühmt bekannten repräsentativen Umfragen, die ja BBC und andere machen, Goethe-Institut etc., auch sehr stark deckt. Interessant ist trotzdem, dass bei aller Wertschätzung auch sehr stark für unseren sehr rationalen Diskurs, den wir in Deutschland ja haben, zu verschiedenen Themen, so wird das wahrgenommen, dass wir uns sehr vernünftig mit Dingen beschäftigen, sehr integrativ mit Dingen beschäftigen. Beim Thema Migration und Integration, da steht dann eher ein Fragezeichen. Da wundert sich die Welt, warum der Diskurs in Deutschland für Außenstehende als nicht besonders rational wahrgenommen wird zum Beispiel. Ja, die sagen da, das verstehen wir nicht ganz, also ihr habt doch einen Fachkräftemangel beispielsweise, warum redet ihr so schwierig über das Thema Migration und Integration? Was ist denn da los? Da ist irgendwas, was eigentlich sonst nicht zu dem passt, was wir an rationalen Diskurs in Deutschland wahrnehmen. Nur das als Beispiel, ansonsten erkennen Sie da die typischen Themen, die Ihnen wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sind und ich möchte auf die einzelnen nochmal ein bisschen genauer eingehen. Das sind hier jetzt unsere, würde ich mal sagen, Hauptthesen aus der ganz offenen, Interviewphase. Ich werde mich dann später bei der Ableitung sehr stark auf dieses erste Thema nochmal berufen. Es wird sehr stark von Deutschland eine andere Rolle erwartet. Das mag Sie überraschen, ich meine, das Ganze ist jetzt auch ein bisschen älter und wir haben das am Anfang der Euro-Krise gemacht, ja, auch das ist ja ein Thema, Sie lesen ja auch Zeitungen und Sie lesen auch die negativen Wahrnehmungen in Europa, nehmen Sie nur Griechenland als Beispiel und so weiter und so fort. Und trotzdem, selbst bei dem aufkommenden Thema Euro-Krise haben wir sehr stark erlebt, dass von Deutschland auch an der Stelle eine stärkere Führungsrolle erwartet wird. Eine sehr starke Führungsrolle, wobei die Message immer ambivalent ist. Also ich komme dazu noch etwas später, die ist nicht eindeutig. Vor allem ist sie nicht schwierig, in praktisches Handeln umzusetzen. Denn man sagt an der Stelle, ihr habt euch in der Nachkriegszeit unheimlich bewährt als ein Land, was sehr, sagen wir mal, vorsichtig in der Welt aufgetreten ist, was sehr inklusiv aufgetreten ist, was sehr, jetzt nehme ich mal die Partner, die Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise, was sehr stark Partnerinteressen mit hineingenommen hat in die Frage, wie bewege ich mich in der Welt und was will ich in der Welt. Eher zurückhaltend, aber vielleicht auch mit einer neutralen Maklerrolle. Und wir finden das ganz toll. Und jetzt führt doch mal mehr. Aber bitte nicht so wie ganz früher mit der Pickelhaube oder mit Schlimmerem und schon gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern schon so, wie ihr es jetzt gemacht habt, aber anders, eben mehr. Und das ist nicht ganz einfach, muss ich sagen, sowas in der Politik dann zu sagen, ja okay, was wollen die denn jetzt? Ich wollte nur sagen, an der Stelle auf jeden Fall, zum Beispiel bei der Eurokrise, hochinteressant. Ich habe leider nicht viele dieser Gespräche mitmachen können, aber ein, zwei in Polen. Und was dann schon interessant war, war, viele sind dann, die offen, öffentlich auch über zum Beispiel die Stärke von Frau Merkel und die, ne, und die rigorose Haltung in der Wirtschaftspolitik in Europa schimpfen, sagen dann in so einem Interview, aber gut, dass sie es macht, weil sonst gibt es keinen, der es macht. Ja? Also ganz, ganz interessant, ganz ambivalent auch an der Stelle. Und selbst bei solchen hochkritischen Themen, die auch sehr kritisch in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, haben wir da viel erlebt. Also Deutschland wird eine unklare, zurückhaltende Identität zugesprochen. Also man weiß nicht richtig, was wollen die denn jetzt? Ne? Also die sind immer so verhalten, aber haben die denn nicht auch eigene Interessen und welche denn dann? Hohe Erwartungen. Deutschland scheint für die erste Reihe, deswegen heißt es hier vom Backseat zum Frontseat-Driver, man sagt, eigentlich seid ihr so stark und ihr gehört in die erste Reihe, aber ihr sitzt in der zweiten und ihr seid euch selber noch nicht ganz klar, wo soll es eigentlich hingehen. Fand ich eine der hoch besonders spannenden Geschichten, da, die da diskutiert wurden. Ich will Ihnen mal ein Zitat, Sie haben da, ich glaube, wir haben da auch ausgelegt, so kleine Heftchen, da haben wir so eine Zitatensammlung. Qualitative Forschung lebt auch von den Originalzitaten, wie ich finde. Und ich habe Ihnen mal eins mitgebracht zu diesem Thema aus Indien. Deutschland, sagt einer unserer Gesprächspartner, erinnert mich an einen 50-jährigen, gut ausgebildeten, gut verdienenden Sohn, der aufgrund eines traumatischen Kindheitsereignisses einfach nicht in der Lage ist, von zu Hause auszuziehen. Eine dieser wunderschönen, ich glaube, das sagt viel mehr als das, was ich jetzt analytisch Ihnen hier vortragen kann, aber das ist so eine der Wahrnehmungen aus der USA, was einen vielleicht nicht überraschen will, kam, zieht euch die größeren Schuhe an, sie werden euch passen. Deutschland braucht Europa, Europa braucht Deutschland als zweite kondensierte Annahme, ist, glaube ich, relativ klar. Deutschland hat aufgrund der Lage und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine besondere Bedeutung für Europa. Immer wieder, wenn darüber gesprochen wird, wie kann wir denn Europa retten, schaut jeder auf Frau Merkel und auf Deutschland. Man muss auch mal gucken, was da an Übermaß auch an Erwartungen drin ist. Es ist überhaupt nicht einfach, meiner Meinung nach, für die Gestaltung der Außenpolitik, aber nicht nur der Außenpolitik im klassischen Sinne, auch der Außenwirtschaftspolitik etc., mit so etwas umzugehen. Deutschland hat die Möglichkeit, das Projekt Europa zu tragen. Deutschland braucht aber Partnerschaften und sollte dialogorientierter sein. Ganz oft kommt in Europa dann, Deutschland muss stärker auf die kleineren Länder in Europa achten und mit denen in die Allianzen gehen. Und Deutschland sollte seine Rolle und Chancen in Europa national, international besser vermitteln. Die ganze Vermittlungsfrage war auch eine sehr zentrale. Also die ganze Frage, wie kommuniziert Deutschland über sich und wie will es denn in der Welt erscheinen, war eine, die immer wieder eher zu Verstörung geführt hat, weil man nicht genau wusste, was wollt ihr denn. Emotionale Distanz, lieber auf den zweiten Blick, die Deutschen sind rational und nicht emotional, verantwortungsbewusst, verbindlich, verlässlich, vertrauensvoll, solidarisch und hilfsbereit, aber auch distanziert, zurückhaltend und regelorientiert. Die Deutschen sind aufgrund der Vergangenheit häufig noch mit Schuldgefühlen beladen. Deutschland, sagt zum Beispiel ein Kollege aus Chile, erscheint mir wenig attraktiv und einladend. Es ist zwar alles sehr sauber und ordentlich strukturiert, aber es ist sehr schwierig, herzliche Beziehungen aufzubauen. Häufig kommt dann lieber auf den zweiten Blick, wenn man aber mal das Vertrauen der Deutschen gewonnen hat, dann kann man sich darauf verlassen, etc. Auch das sind keine so ganz großen Überraschungen. Sie werden sich vielleicht fragen, was ist eigentlich die Relevanz? Aber ich kann Ihnen nur sagen, wenn es zum Beispiel an die Gestaltung Europas geht und Deutschland bringt dort die Vision einer gut geölten, technisch gut funktionierenden Maschine als eine Vision für Europa ein, dann wird das nicht alle Europäer, insbesondere nicht die im Süden, besonders motivieren, da mitzumachen. Also es hat diese Frage der Emotionalität spielt eine sehr, sehr große Rolle, auch bei der Frage, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich in der Welt. Deutsche Freiheit, ein spezielles Produkt aus Leistung und Disziplin. Ich kann jetzt, wie gesagt, auch aus Zeitgründen nicht zu tief reingehen, aber schon sehr, sehr interessant, was über den Freiheitsbegriff gesagt worden ist, der ja bei uns in der politischen Debatte, auch in der philosophischen, eine große Rolle spielt. Da wird Deutschland sehr, sehr interessant wahrgenommen, auch sehr differenziert wahrgenommen. Freiheit wird hier gesehen als etwas, was wir uns leisten können, weil es eine große soziale Absicherung und ähnliche, ne, Sicherungssysteme gibt. Da kann man sich viel Freiheit leisten. Und zweitens wird auch gesagt, Freiheit aber immer nur in Regelsystemen. Also Regeln sichern, Regeln sind da. Und wenn man, solange man die Regeln einhält, ist man unglaublich frei hier in Deutschland. Wehe aber, man hält sich nicht an alle und von denen gibt es wohl doch ein bisschen viele, wird so wahrgenommen. Zum Beispiel aus Kasachstan. Ich möchte nicht in Deutschland leben. Die Freiheit ist sehr gering. Für alles gibt es Kontrollen und Strafen. Das ist mir einfach zu viel Kontrolle. Es scheint, selbst die Pilze im Wald werden gezählt und beschriftet. Wertschätzung der Deutschen ist eher vom Tun und nicht vom Sein. Also Respekt und Anerkennung für Leistung, weniger eben für emotionale Zuwendung, habe ich schon gesagt. Deutschland verkauft sich unter Wert. Interessant übrigens vielleicht für die Wirtschaft, Made in Germany ist natürlich nach wie vor ein Markenzeichen, ja, ist ja eine interessante Entstehungsgeschichte, wenn Sie mal gucken, wo das herkommt, war ja eigentlich diskriminierend mal gemeint, ist aber, hat sich ja sehr stark positiv entwickelt, wird immer noch als positiv gesehen, aber assoziiert man eher mit den klassischen Produkten, also mit Automobilen, mit Haushaltsgeräten etc. Wenn es um Innovation, wenn es um Innovationsführerschaft geht, finde ich auch ein Thema für Universitäten spannend, dann werden die Japaner und die Amerikaner sehr viel weiter vorne gesehen als die Deutschen. Also wenn man Kreativität, übrigens Kreativität war auch so ein Begriff, der natürlich sich bricht beim Thema Regelorientierung. Ne? Die sagen, wir machen alles ganz toll, alles ganz super, alles ganz fleißig, alles ganz ordentlich und systematisch, aber wo ist denn, bleibt da nicht die Kreativität auf der Strecke? Fragezeichen. Und Ähnliches hier bei dem Made in Germany fand ich schon sehr, sehr interessant. Wir haben dann nur mal als einen Ausblick in der Expertengruppe sehr stark darüber diskutiert, ob nicht das Thema Nachhaltigkeit als etwas, womit Deutschland gerne identifiziert werden würde, ein spannender Ersatz für Made in Germany wäre oder wie man das miteinander verbinden kann. Ob man sich das traut, da waren die Wirtschaftsvertreter etwas skeptisch. Deutschland spricht eher über die 10%, die noch fehlen, als die 90, die wir schon haben. Das ist, glaube ich, auch bekannt. Zurückhaltung etc. Es gibt ein paar Risse im Deutschlandbild. Das war vor allem, da war es noch relativ nah dran, das Sommermärchen, das berühmte, dürfen Sie nicht unterschätzen. Es ist unglaublich, wie das im Ausland eingeschlagen hat. Also das war ein Deutschlandbild in Berlin und mit Berlin. Berlin wird als Ausnahme da auch gesehen, was in einer Weise das Deutschlandbild verändert hat oder gestört hat oder irritiert hat, wie es nichts anderes, wie wir nichts anderes gefunden haben. Immer wieder wurde gesagt, Mensch, die können ja auch feiern und die können auch lachen und die sind so herzlich und was haben denn die für einen Spaß gehabt und was war das für ein Riesenfest? Das muss irgendwie an Berlin liegen. Das hat, glaube ich, mit dem Rest von Deutschland nichts zu tun. Das war so die Wahrnehmung. Jetzt, Herr Wilke, sagen Sie mir, wann ich aufhören muss. Fünf Minuten, oh, okay, dann versuche ich jetzt mal noch etwas, so, jetzt kommt, dann versuche ich etwas schneller noch zu sein. Die Erkenntnisse in den einzelnen Beobachtungsfeldern, vielleicht können wir dann auch in der Diskussion dann nochmal eingehen, aber das sind die Beobachtungsfelder, die wir da gewählt haben, weil die sich als besonders interessant rausgeschält haben und weil wir dann dazu auch nochmal konkretere Rückmeldungen haben wollen. Demokratie und Bürgerbeteiligung. Da wird sehr genau hingeschaut, das wird hochinteressant empfunden. Gerade heutzutage müssen Sie sehen, wo ja in der Welt die ganze Frage der Integration und des Miteinanders, des Aushandelns unterschiedlicher Perspektiven und Ansprüche in den Gesellschaften nicht der Normalfall ist. Also jedenfalls in den Ländern, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich finde es schon dramatisch. Sie können hinschauen, in welche Konflikte Sie wollen. Sie haben immer extreme Spaltungen. Und viele, viele Gesellschaften in der Welt scheitern daran, zwei oder mehr Gruppen irgendwie so miteinander in einen Verhandlungsprozess zu bringen, dass tatsächlich legitime Ansprüche auch ausgehandelt werden, dass es zu friedlichen Entwicklungen kommt. Schauen Sie in die Ukraine mit der Spaltung, schauen Sie nach Ägypten mit der Spaltung, schauen Sie, na gut, Syrien ist etwas zu kompliziert. Es sind alle auch viel komplizierter, als man sie im ersten Moment wahrnimmt, aber es ist eins der Kernthemen. Und dafür Deutschland hochinteressanterweise, wo wir immer sagen, naja, haben wir hier, wo, wir haben ja kaum direkte Demokratie, wo ist denn jetzt unser? Ne? Wir haben ja eine ganz andere Debatte. Im Ausland wird es mit Hochachtung wahrgenommen, wie wir hier diese Beteiligungs- und Mitspracherechte hinbekommen. Konsensorientierte Politik ist etwas, was eine hohe Attraktivität hat für solche Menschen, die in der Welt schwierige Themen behandeln müssen. Großes Interesse auch am Erfahrungsaustausch an der Stelle. Sicherheit will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wirtschaft, auch da natürlich die ganze Frage der Tarifautonomie, wie gehen wir mit betrieblicher Mitbestimmung um, wie schafft man das dort? Das sind ganz hochinteressante Modelle für viele unserer Gesprächspartner und für viele Leute weltweit. Die starke und konsistente Wirtschaftskraft ist natürlich attraktiv. Da schaut man gerne hin und will wissen, was es ist. In der Regel hat man immer so den Eindruck, aha, das ist irgendwie duale Berufsbildung und Klein- und Mittelunternehmen. Das scheint irgendwie ein Erfolgsmodell zu sein. Deswegen sehen Sie bei uns immer ganz viele Programme, die versuchen, Prinzipien dieser zwei Erfolgsfaktoren für deutsches Wirtschaftswachstum und Stärke auch auf andere Länder nicht zu übertragen, aber mit denen zu besprechen, wie man da weiterkommt. Deutscher Mittelstand ist hochinteressant. Aber man sieht natürlich auch die zunehmende Konkurrenz aus den Schwellenländern und fragt sich, wie Deutschland eigentlich in Zukunft damit umgehen möchte. Bei der Energie, eins der klassischen Großthemen, Energie, klar, das war die Zeit, wo gerade die Energiewende war, wo Deutschland gerade ausgestiegen ist aus der Atomenergie. Das war eins der absoluten Renner in der Diskussion, weil jeder gesagt hat, was machen die denn da? Wie kann ein so hochindustrialisiertes Land sich von so einer Energieform mutig verabschieden? Da haben alle gesagt, das werden wir ganz genau beobachten. Wir wollen wissen, wie das funktioniert und ob die das hinkriegen. Wenn die es nicht hinkriegen, dann kriegen wir es auch sonst nicht hin. Aber wenn da der Umbau zu einer ökologischen Wirtschaft funktioniert in Deutschland, dann hat das eine unglaubliche Attraktion und auch das Potenzial tatsächlich in der Welt eine solche, das ist so ein Thema, es gibt ja jenseits der klassischen internationalen Verhandlungsformate, UN und was sie alles haben und NATO und OSZE und so weiter, multilaterale Verhandlungsformate, gibt es eben die Erwartung, das ist sehr stark die Erwartung gewesen, dass es solche Modernisierungs-, solche transnationalen Modernisierungsagenden gibt, die sich da abbilden zum Thema Ökologie, soziale ökologische Marktwirtschaft ist eins der Dinge, die besonders stark Interesse hervorrufen und da wird erwartet, Mensch, ihr in Deutschland habt doch da Erfahrung, wertebasiert, könnt ihr mit sowas nicht stärker auch internationale Prozesse mitleiten. Deswegen ist Energie ein großes Thema gewesen, Bildung und Beruf, nur weil ich hier an einer Universität bin, hohe Wertschätzung, Grundbildung, duale Bildung, hohe Wertschätzung bei den Universitäten, Fragezeichen, Grundlagenforschung insbesondere, da werden andere als stärker empfunden, insbesondere beim Thema Grundlagenforschung. Ich bringe Innovationen, habe ich glaube ich schon einigermaßen benannt. Infrastruktur und Mobilität sind hoch anerkannt, auch wenn Sie hier ab und zu im Stau stehen, Sie machen sich keine Vorstellung, was weltweit los ist. Migration und Integration hatte ich auch schon, Entschuldigung, jetzt war ich doch zu schnell. Migration und Integration hatte ich schon genannt, sehr spannende Themen auch zu Kultur und Familie, da wird natürlich immer geguckt, Mensch, wie kommen die bei ihrem Arbeitseifer und so weiter eigentlich bei dem Thema auch weiter? Wieso kriegen die eigentlich keine Kinder mehr? Das muss eine arme, emotional verkümmerte Gesellschaft sein. So ungefähr würde ich mal sagen. Auch da das Thema Kreativität, Mangel an Infrastruktur für Kinderbetreuung, Rolle der Frau noch undefiniert für viele, die vom Ausland gucken. Da wundert man sich ja dann, dass es auch in ganz anderen Gesellschaften eine ganz andere Dynamik gibt bei den Gender-Aspekten als bei uns. Da sind wir nicht an erster Stelle. Glaube und Ethik, eine säkulare Gesellschaft mit Kirchensteuer steht hier so nett, weil die Kirchensteuer, weil dieser Zusammenhang höchst irritierend ist. Ja, die sagen, wieso, sie sind doch sehr säkular unterwegs. wie kann das sein, dass die Kirchensteuer akzeptieren? Das kann doch eigentlich, geht doch nicht zusammen. Wie klappt denn das? Sowas kann es eigentlich nur in Deutschland geben. Also das war so die Rückmeldung kleiner Irritation. Ich will jetzt mal ganz kurz, weil ich jetzt wirklich nur noch wahrscheinlich 3 Minuten habe. Jetzt käme nämlich eigentlich der zweite Teil. Was machen wir denn da jetzt? Also wie kann man denn diese neue Rolle, die von uns gefordert wird, wie kann man die denn jetzt praktisch umsetzen? Bescheiden wie bisher, aber tatkräftig wie gefordert, wie geht das zusammen? Interessensgeleitet, mit Fokus auf wichtige Handlungsfelder, Rohstoffe, Energie und Wasser, gleichzeitig aber der neutrale Makler. Wie soll das gehen? Gestalten den neuen Bündnissen, hier steht so nett Minilateralismus versus Multilateralismus, sehr spannendes Thema. Also die Frage, müssen wir immer auf die großen multilateralen UN-geleiteten Prozesse vertrauen, die ja spätestens seit dem Klimathema in einer massiven Krise sind? Oder gibt es nicht Interessensbündnisse von, ich sage mal, die Allianz der Willigen und der, die möchten, die eben einen Schritt schneller gehen möchten? Und wie kann Deutschland solche Allianzen bilden, um bei bestimmten wichtigen Themen, wo man sich mehr erwartet, gerade bei Nachhaltigkeitsthemen, ein bisschen stärker vorangehen? Und kooperative neuen Modellen, mehr partnerschaftlicher Austausch, auch jenseits ausgetretener Pfade. Was hat stattgefunden? Nicht wegen unserer Studie, muss ich gleich sagen, wir sind da viel bescheidener, aber interessanterweise fängt die Politik ja an, dieses Thema massiv in der letzten Zeit zu thematisieren. Für diejenigen, die es gelesen haben, auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat Herr Gauck, lohnt sich übrigens sehr, diese Rede nachzulesen, weil sie extrem geschickt ausgewogen in einem ja wirklich historisch belasteten Kontext, Münchner Sicherheitskonferenz wirklich bei höchstrangigem Publikum eine sehr, sehr viel beachtete Rede gehalten hat, die genau dieses Thema thematisiert. Ich habe jetzt nur eins rausgegriffen, aber das kommt sehr stark da zum Ausdruck. Guter Partner, früher, entschiedener und substanzieller einbringen, das hat sich jetzt nicht nur auf die Sicherheitspolitik bezogen, sondern es hat sich sehr stark insgesamt bezogen und Gauck ist in seiner Rede natürlich auf alle Instrumente der internationalen Rollenwahrnehmung eingegangen, von der Entwicklungszusammenarbeit über die Beteiligung an multilateralen Organisationen bis hin eben aber auch zu den Sicherheitsfragen, die ja gerade heutzutage unglaublich an Relevanz gewonnen haben. Und Außenminister Steinmeier, das ist sehr, sehr identisch, was die beiden gesagt haben. Ich habe jetzt auch hier nur eins rausgegriffen, gemeinsam mit anderen intensiver und kreativer darüber nachdenken, wie wir den Instrumentenkasten der Diplomatie ausstatten. Hochinteressant merken wir beim Auswärtigen Amt, dass sich das Auswärtige Amt nicht mehr beschränken möchte auf die klassischen diplomatischen Formate und Diskurse, sondern zum Beispiel auch mit uns gemeinsam ihre Arbeit mit Projekten unterlegt, aber auch sonst darüber nachdenkt, wie man die sogenannte Softpower Deutschlands, die sehr stark ist, wie man die Stärke eigentlich auch für die außenpolitische Gestaltung nutzen kann. Softpower, wir sind unglaublich stark vertreten im Ausland mit vielen, vielen Institutionen, Organisationen, mit Außenhandelskammern, die Wirtschaft ist sehr stark vertreten im Ausland, mit Goethe-Institut, mit der Kultur, mit so jemand wie wir, der GIZ oder auch anderen Akteuren. Und diese Stärke auch zu nutzen und nicht einfach nur nebenher plätschern zu lassen, ist etwas, worüber man durchaus nachdenken kann. Also, internationale Zusammenarbeit muss in der Praxis gleichermaßen selbstbewusst und lernbereit auftreten, auch nicht ganz einfach, und methodisch neue Wege gehen, um Kooperation zu fördern. Was haben wir beispielsweise für das Kanzleramt und mit der Kanzlerin daraus gezogen? Ein neues Format, das nennt sich das Internationale Deutschlandforum, was sehr genau auf zugehört hat, also reflektiert, was in der Studie transportiert worden ist. Nämlich, die Leute haben ja gesagt, erstens wollen wir mehr lernen. Wir wollen von Deutschland mehr lernen, in den Dingen, wo wir euch stark empfinden. Energie etc., ich habe es genannt. Und zweitens glauben wir aber, ohne Hybris, dass wenn ihr ein bisschen mit uns diese Themen diskutiert und euch mit unseren Erfahrungen austauscht, dass ihr auch noch ein bisschen was lernen könnt und dass wir gemeinsam schlauer werden. Wir wollen auch, wenn ihr eine Führungsrolle wahrnehmt, müsst ihr das, wenn es nicht direktiv oder eben dominant oder imperialistisch ausfällt, dann muss es ja diskursiv ausfallen. Und deswegen die Diskussion, die Erklärung deutscher Politikansätze und ihrer Erfahrungen und den Austausch mit anderen zu pflegen, war eigentlich das, was da sehr stark rausgekommen ist, als eine tatsächlich stärkere Rollenwahrnehmung jetzt in den softeren Feldern der Modernisierungs- und der Transformationsagenda weltweit. Also ich rede jetzt nicht über die klassischen harten Sicherheitsformate, die gegebenenfalls etwas anders ablaufen. Und da haben wir zum Beispiel diese internationale deutsche Forum Leute eingeladen zu bestimmten Themen, die mit der Kanzlerin sich über eine Zeit lang ausgetauscht haben, was dann begleitet werden soll von Veranstaltungen im In- und Ausland. Da haben wir mal einen Piloten gemacht vor der Wahl. Mehr konnten wir uns nicht trauen, weil vor der Wahl man nicht so viel machen kann. Aber nach der Wahl hat das Bundeskanzleramt vor, dieses tatsächlich weiterzuführen, gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt. Und darauf freuen wir uns auch. Was gibt es ansonsten noch? Lernen in allen Richtungen ist ein wahnsinnig relevantes Thema für uns auch als GIZ. Ich kann nur sagen, da freuen wir uns auch über neue Akteure, wie zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Foundation, die neu auftaucht in unserem Geschäft. Wir machen mit denen beispielsweise, deswegen steht hier Mobile Banking, wir machen mit der Gates Foundation ein globales Lernformat, was sich nennt Alliance for Financial Inclusion, das geführt und gestaltet wird von den wichtigsten Zentralbankgouverneuren der Welt und den Regulatoren, die sich über Finanzmärkte Gedanken machen und alle mit dem Thema unterwegs sind, wie kann man diejenigen, die keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, tatsächlich an solche Finanzdienstleistungen anschließen. Und da gibt es eben innovative Lösungen, die eben nicht im Norden entwickelt sind, sondern die im Süden entwickelt sind. Mobile Banking ist eine solche Innovation in Kenia im Wesentlichen. In Kenia können Sie alles mit Ihrem Handy machen. Alles, was Bankverkehr angeht, können Sie mit dem Handy machen. Und das ist entwickelt worden in einer Art und Weise, in einer Dynamik. Sowas haben wir hier nicht, das muss man auch sagen. Und vor allem viele andere Länder haben es nicht. Und sowas lernen dann beispielsweise die Philippinen von den Kenianern und andere oder Branchless Banking in Brasilien und so weiter. Es gibt viele, viele Dinge. Und wir wollen auch dazu so eine Art Innovationsworkshop entwickeln, wo wir auf der Grundlage von Interessen aus dem Ausland ausländische Vertreter eben mit deutschen Innovatoren zusammenbringen zu den wesentlichen Themen, um an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Das ist so ein Innovationswerkstattgedanke. Ja, ansonsten klar, innovative Akteurskonstellation ohne Berührungsängste, sagt man so nett. Ich komme ja so eher aus der Entwicklungszusammenarbeit. Ich muss schon sagen, da ist viel passiert. Wenn man die Älteren unter uns können sich noch an den militärisch-industriellen Komplex erinnern, MIK als Kampfbegriff der Gutmenschen gegen die Bösen, die in der Wirtschaft saßen und im Militär. Die Entwicklungszusammenarbeit ist immer noch sehr stark von auch von in gewisser Weise von Naivität geprägt, finde ich. Aber es ist viel passiert in den letzten Jahren an Entideologisierung, an ganz konkreten Kooperationsformaten mit der Privatwirtschaft beispielsweise. Und an auch vernetzten Sicherheitsthemen, also der Kooperation zwischen Sicherheitsakteuren und Entwicklungsakteuren, die essentiell sind. Mehr sein als die Summe einzelner internationaler Politikfelder, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Wir kommen bei der internationalen Gestaltung der Herausforderungen, Global Public Goods oder was Sie auch immer nehmen wollen, nicht weiter, wenn wir in den Silos der sektoralen Politikansätze stecken bleiben. Also ohne... Wir merken, dass die Themen natürlich sehr viel mehr Außenpolitik, Außenwirtschaftspolitik, Außenwissenschaftspolitik, Außenentwicklungspolitik etc., Außensicherheitspolitik hängen sehr eng miteinander zusammen. Und wenn es da nicht neue Ansätze gibt, sektorale Grenzen von Ministerien zu überwinden, dann sind wir schlecht aufgestellt. Das kennen Sie aber aus der Wissenschaft auch, das nennt sich bei Ihnen interdisziplinäre Zusammenarbeit. Werte und Interessen ausgleichen ist eins der ganz großen Themen. Freie Märkte, Sicherheit, nachhaltige Wirtschaft, natürliche Ressourcen etc. pp. Ich gehe jetzt nicht zu stark darauf ein, aber das ist das ganze Thema des Umbaus von Volkswirtschaften zu grünen Ökonomien. Die Ressourcenknappheit, das sind Themen, die kennen Sie alle, aber die kann man nur gemeinschaftlich im Grunde genommen hinkriegen. Ein Beispiel für solche Dinge, die wir eben heutzutage dann doch etwas anders machen als früher, in der Kooperation zum Beispiel mit der Privatwirtschaft, sind klassischer Fall, wie setzt man soziale und ökologische Standards in den langen Lieferketten großer Konzerne um und durch. Das ist ein ganz schwieriges Thema, ein hochrelevantes Thema für globale Fragestellungen bei begrenzten Ressourcen. Wir sagen immer, wenn wir das nicht mit der Privatwirtschaft machen, sondern nur regulativ oder nur mit den Gewerkschaften, dann kämen wir lange nicht so weit, wie wir inzwischen gekommen sind, mit den dazu notwendigerweise einzugehenden Reputationsrisiken, weil wir in der Szene natürlich, also in der entwicklungspolitischen Szene, dann wenn wir mit so guten Unternehmen wie Lidl und Rewe zusammenarbeiten, häufig in die Kritik geraten. Ihr macht ja nur Whitewashing, Bluewashing, Greenwashing, was auch immer. Wir glauben daran, dass es sich lohnt, mit der Privatwirtschaft, die ein sehr ernsthaftes Interesse auch hat, natürlich auch gewaschen werden will, aber ein ernsthaftes Interesse hat, ernsthaft miteinander zu arbeiten. Und es gelingt uns als öffentliches Unternehmen natürlich leichter, weil wir nicht abhängig sind an der Stelle, sondern unabhängig. Und deswegen glauben wir, dass wir das ganz gut machen können. So, ganz kurz zum Schluss nur, ich glaube, es gibt eine Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Debatte, weil das, was vom Ausland von uns erwartet und gewollt wird, überhaupt keine Resonanz eigentlich im Inland oder nicht so richtig findet. Ja? Wenn Sie da mal fragen, eben in dem Bürgerdialog, das war sehr interessant, dann hat sich das nicht widergespiegelt. Da gibt es eine hohe Diskrepanz und diese Indifferenz, wie wollen wir denn im Ausland auftreten, was wollen wir denn tun, wie wollen wir uns einbringen, die können Sie nicht den politischen Eliten überlassen. Die erleiden Schiffbruch, wenn es in der Gesellschaft keinen Konsens darüber gibt. Und deswegen glaube ich, wir brauchen einen solchen gesellschaftlichen Konsens und so eine Diskussion. Deswegen finde ich es beachtlich, wie Herr Steinmeier beispielsweise jetzt diese Debatte führt. Und Frau von der Leyen ja auch. Es ist ja nicht nur Herr Steinmeier alleine. Studie, wie gesagt, wenn Sie Lust haben, auch ein paar originelle weitere Zitate zu lesen. Und es liest sich leicht und schnell. Es ist auch ganz amüsant, ganz untypisch übrigens für die GEZ. Ansonsten lesen sich unsere Texte ganz fürchterlich und sind von einer schrecklichen Fachsprache geprägt. Aber auch das ist im wissenschaftlichen Kontext ja nicht ganz unbekannt. Wir wollen eine Neuauflage machen 2015, natürlich um zu gucken, was hat sich denn so verändert und sehen wir Veränderungen. Wir haben eine hohe Nachfrage, interessanterweise, obwohl die Repräsentativität in Frage gestellt wird. Und weitere Informationen auch zum Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage. Ganz herzlichen Dank für das Ausharren, für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Herr Bayer, für diesen fulminanten und höchst spannenden Vortrag, der ja nun genau in eine Zeit fällt, wo tatsächlich eine Umorientierung beginnt und wo tatsächlich auch die Frage, wie wir im Ausland gesehen werden, wichtig wird für eine ganz konkrete Reformulierung der Politik. Ich werde kein Co-Referat halten, sondern eigentlich nur zwei Fragerichtungen anschließen und dann sofort die Debatte und Diskussion eröffnen. Nämlich die eine Fragerichtung, die Sie mir natürlich klugerweise schon beinahe weggenommen haben in einem Nebensatz, zeigt, wie systemisch Sie denken. Nämlich, dass wir zunächst den Fokus darauf gelegt haben, wie sieht das Ausland uns? Aber die komplementäre Frage ist natürlich, wie hätten Sie es denn gern? Wie hätten Sie es denn gern? Wie wollen Sie denn im Ausland gesehen werden als Deutsche, als wir Deutschen? Ich denke, das ist eine völlig offene, ziemlich heikle Frage, vermutlich nicht nur als effizient und organisiert und was ich was alles und technisch orientiert, sondern vielleicht anders. Aber ist das der Fall? Haben wir einen Konsens darüber? Gibt es darüber eine Debatte? Und haben wir dahinterstehend Vorstellungen, welche Rolle wir dann in der Welt eigentlich spielen sollten, wollten, können und auch vielleicht dürfen? Das ist die eine Fragerichtung. Nur damit wir sozusagen das Bild in dieser Dimension erweitern. Und die ganz andere Fragerichtung, die Herr Bayer nun in großer Bescheidenheit nur angetippt hat, ist natürlich die Frage, welches Bild erzeugt eigentlich die GIZ mit ihrer Entwicklungspolitik und ihrer Entwicklungshilfe in der Welt? Und da wird es hochspannend, denn wir haben dort ein hochgradig diskursives und auch umstrittenes Feld bis hin zu den Forderungen, die Entwicklungshilfe einzustellen. Punkt, aus. Ja, gerade aus Afrika kommen durchaus ernstzunehmende Stimmen, Buchtitel wie Dead Aid oder Ende der Entwicklungspolitik. Man muss das durchaus ernst nehmen, dass natürlich vieles in der klassischen Entwicklungspolitik nicht die Probleme verringert, sondern die Probleme verschärft, insbesondere etwa Korruption oder Ungleichheit oder ähnliche Dinge. Ich denke, dass die GIZ hier dezidiert anders arbeitet. Das ist nicht nur die GIZ. Seit dem Jahr 2000 und den Millennium Development Goals haben wir eine gewisse Umorientierung der Entwicklungspolitik. Aber die GIZ ist in einigen Hinsichten doch vorbildlich. Und das möchte ich wenigstens andeuten. Ja. Welches Bild erzeugt die GIZ mit ihren Projekten, mit ihren Ansätzen, mit ihren Methoden eigentlich in den Ländern, in denen sie aktiv ist? Und ich denke, der Kern, der das Ganze sehr interessant macht, ist, dass der Fokus auf Lernen und Innovation liegt. auf die Einbeziehung der Partner in einen gemeinsamen Lernprozess. Das ist hoch anspruchsvoll und definitiv nicht in allen Projekten realisiert, aber die Zielsetzung läuft genau darauf hin, ernst zu nehmen, eine Umorientierung der Entwicklungspolitik von wir machen mal was für euch, wir stellen auch Geld zur Verfügung und so weiter und so weiter, lernt in der an der Art und Weise, wie wir in unseren Projekten und Vorhaben arbeiten, lernt, wie man solche Projekte und Vorhaben in eurem Land, wie ihr das selber durchführen könnt. Das ist ein hoch anspruchsvoller und schwieriger Weg, der keineswegs selbstverständlich ist in der Entwicklungspolitik heute, der mühsam ist, der auch gerade den Tausenden von Mitarbeitern der GEZ nicht sozusagen von heute auf morgen in den Schoß fällt und wo auch durchaus Widerstände in der Organisation da sind, die eher an klassischen Formen, wir machen da mal einen Plan und dann ziehen wir den Plan durch, orientiert sind. Und Sie können sich vorstellen, dass hier eine wirkliche Managementaufgabe, gerade auch des Vorstandes in der GEZ, erkennbar und notwendig ist, hier diese Veränderung der Entwicklungspolitik tatsächlich in die Praxis, in die Methoden, in die konkreten Vorhaben hineinzutreiben. Okay, das nur, um nochmal zwei andere Perspektiven oder zusätzliche Fragerichtungen anzudeuten. Jetzt sind Sie dran, Sie dürfen alles fragen. Fragen. Los geht's. Ja, bitte. Halt, wo sind Sie?
Zu Ihrer ersten Frage, wie wir im Ausland selber wahrgenommen werden möchten.
Nah dran.
Frankreich hat France 24. Wir haben extrem gute Nachrichten, Tagesthemen. Warum können wir die nicht auf Englisch senden?
Soll ich was sagen? Gleich oder wollen Sie sammeln?
Wir können direkt.
Also, vielleicht kann ich dazu kurz was sagen, weil es ein interessantes Thema. Was wir gemerkt haben, ist in der Tat, dass im Ausland gesagt wird, wir wissen zu wenig von euch. Also wir kriegen eigentlich zu wenig mit. Wir haben zwar Goethe-Institute, ne, und die machen auch eine sehr gute Arbeit, aber eigentlich ist uns das noch zu wenig. Also macht euch doch mal darüber Gedanken, wie tatsächlich auch das Wissen darum, was hier in Deutschland passiert, wie es passiert ist und so weiter, stärker verbreitet wird. Wir haben natürlich auch in allen Sprachen, in allen großen Verkehrssprachen der Welt die Deutsche Welle, die ja tatsächlich auch Nachrichten in alle Welt sendet. Die wird auch sicherlich gesehen, aber ob das schon das ist, was man von uns erwartet und ob man nicht genau darüber, nämlich über eine ganz bestimmte Art Journalismus zu betreiben und auch Nachrichten zu senden, die sehr stark mit etwas zu tun haben, wie wir vielleicht tatsächlich wahrgenommen werden sollen. Deswegen finde ich den Hinweis sehr interessant, nämlich als jemand, der jetzt nicht sensationsheischend irgendwelche Ereignisse da kommentiert, was man ja so sonst in der internationalen Nachrichtenwelt sehr stark sieht, sondern relativ nüchtern, mit viel Hintergrundinformationen, allerdings auch mit einem relativ geringen Unterhaltungswert. Das ist dann wieder die Schwierigkeit. Wie kriege ich sowas dann tatsächlich an die Leute, die es sehen? Aber wie kann man an der Stelle weiterkommen, finde ich eine sehr spannende Frage. Also die man sicherlich auch mit den Akteuren Deutsche Welle, Goethe-Institut etc., die da sehr stark aktiv sind, auch nochmal besprechen könnte.
Hier war eine Frage. Da war vorher gerade eine Frage. Ja, bitte.
Mir ist in Ihrem Vortrag ein bisschen zu viel immer von Führung die Rede. Sind denn keine Ängste formuliert worden? So lange ist das Dritte Reich nicht her. Ja. Und also ich persönlich fühle mich gar nicht wohl bei der Vorstellung, wenn man immer redet, Deutschland muss ja wieder Führung übernehmen und wieder voran und wieder voran. Also ja, ob Sie da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen können. Mhm. Ich bin sicher, zumindest die ältere Generation hat einfach auch Angst.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Wenn das zu kurz gekommen ist, dann tut mir das leid, dann liegt es wahrscheinlich an der Schnelle der Darstellung. Aber uns hat es ja auch eher überrascht, ja? Diese Forderung, eine stärkere, auch tatsächlich Führung, deswegen sage ich das absichtlich, ich meine, Führung allein ist ja bei uns ein Begriff, der sehr, sehr stark emotional negativ besetzt ist aufgrund unserer historischen Vergangenheit, aber dass genau dieses sozusagen als Forderung kommt und natürlich trotzdem, ganz wie Sie sagen, schon gepaart auch mit einer Angst, des Rückfalls in andere ehemalige autoritäre und sonstige Verhaltensmuster. Ne? Deswegen habe ich vorhin etwas flapsig gesagt, aber es stehen reale Ängste natürlich dahinter. Und Sie haben ja auch die ganze Debatte in Europa über die Dominanz der Deutschen. Wir haben es vorhin gerade darüber gesprochen. Sie haben die Kritik an dem hohen positiven Handelsvolumen, also für uns positiven Handelsbilanz der Deutschen, also wirtschaftliche Übermacht, politische Übermacht etc. pp. Deswegen glaube ich schon, es ist eben diese Mischung, es ist diese Ambiguität auch in der Rückmeldung. Ihr sollt mehr, aber bitte nicht so wie früher. Ja? Bitte nicht wieder zurückfallen in etwas anderes, wobei man eben inzwischen doch, ich glaube, Deutschland hat eben in der Nachkriegszeit sich doch einen unheimlich guten Ruf erworben. Selbst wenn wir gar nicht so, wir sind so sehr sichtbar in vielen internationalen Gestaltungsforen und Formaten waren. Und trotzdem haben, ich habe das gesagt, trotzdem gibt es ganz viele, die ja im Ausland sichtbar und tätig werden. Nicht mit einer einheitlichen Bild, was dann von allen vermittelt wird, aber es gibt die Wirtschaft an allererster Stelle, die im Ausland agiert. Und auch da sehen Sie, also ich kann Ihnen erzählen, zum Beispiel, als wir haben viel ja auch bei den Beitrittsländern zur EU gemacht, Unterstützung von Beitrittsprozessen. Bulgarien beispielsweise. Da waren lange Zeit, gab es eine enorme Deutschfreundlichkeit bei den Bulgaren, das, was sich auf das Handeln und Verhalten von Wirtschaftsakteuren bezogen hat. Weil sie gesagt haben, wenn Deutsche bei uns investieren, dann tun sie das mit Blick auf nachhaltig, also auf eine nachhaltige Investition, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Sie wollen im Grunde genommen nicht den kurzen Gewinn abholen, so wie vielleicht, ich sage jetzt mal, absichtlich wahrgenommen. Ne? Das sind alles Wahrnehmungen. Ich rede jetzt nicht über reale
faktische
Fakten. Aber das ist das, was wahrgenommen wird. Also Investitionen in langfristige Investitionen, partnerschaftlich, fair. Natürlich will man Gewinne machen, das muss man als Unternehmen, aber nicht die kurzfristigen Gewinne, sondern nachhaltige, langfristige Investitionen, die auch soziale Aspekte, ökologische Aspekte mit bewegen. Ja? Das wurde sehr positiv wahrgenommen, hat sich leider dann im Zeitverlauf so weit gedreht, dass es sehr viel stärkere angelsächsische Investitionen da hineingab und die deutsche Investition gar nicht so weit so dominant waren. Aber ich will daran nur zeigen, es gibt viele dezentrale Akteure, Gruppen, die weltweit in der Nachkriegsgeschichte ein sehr positives Image von Deutschland in der Welt hervorgebracht haben. Und das verbunden natürlich mit dem, was bei uns bewundert wird als ökonomische Stärke und als, ich habe das vorhin gesagt, als konsensorientierte Wirtschaft und Politik. Da traut man dann so einem Land zu, ja dann, wenn ihr denn so stark seid und wenn ihr doch auch da so gut seid, warum geht ihr nicht mehr nach außen, warum helft ihr nicht dabei mit, dass wichtige, werteorientierte Prinzipien, die offensichtlich bei euch gut funktionieren, auch über die nationalen Grenzen hinaus relevant werden. Das ist so ein bisschen die Erwartung, aber es gibt natürlich nach wie vor, insbesondere natürlich bei der älteren Generation, diese Angst vor Deutschland, vor Dominanz in Deutschland etc. pp. Oder auch, ich meine, ich habe es heute früh wieder im Radio gehört, amerikanische Kommentare zum Thema Ukraine, ja, da wird von einem Teil ganz klar gesagt, also die wichtigste Person, würde man ja nicht denken, die wichtigste Person, um diesen Konflikt zu lösen, ist Frau Merkel, ja? Weil die einzige ist, die mit den Russen in ein vertrauensvolleres, anderes Gespräch einsteigen kann, als es vielleicht die Amerikaner, denen Obama wird nicht vertraut. Ich sage jetzt, ich rede auch da über Bewertungen und Wahrnehmungen, nicht über reale Fakten, aber das ist die Wahrnehmung bei einem Teil und beim anderen Teil der US-Amerikaner, gerade aus dem republikanischen Spektrum, dann eher die Wahrnehmung, naja, denen trauen wir das aber eh nicht zu. Die trauen sich ja nicht richtig, die sind halt vom Gas abhängig und das wird eh nichts. Ne? Aber es gibt, deswegen, ich will darauf hinweisen, deswegen ist Ihr Hinweis sehr wichtig. Es gibt das Bild ist nicht immer so einheitlich. Mhm. Also einheitlich ist der Wunsch, vieles von dem, was wahrgenommen wird, dass wir es gut können und gut machen und bescheiden machen, eben genau das Gegenteil, bescheiden machen, zurückhaltend machen, neutral, fair, als Makler auftreten, ja, das will man mehr, auch sie, aber selbstbewusster, aber bitte ja nicht ein Muster der vergangenen Dominanz.
Denken Sie auch daran, dass Führung als Leadership natürlich eine ganz andere Bedeutung hat und dass auch die Führungskonzeption, die Idee, was Führung ist, sich sehr stark verändert hat. Es geht eben nicht nur um eine autoritäre Führung, einer geht voran und sagt, wie es los ist, sondern um ein viel komplexeres, vielschichtigeres Modell, in dem durchaus auch andere Positionen, andere Perspektiven, auch die Veränderung von Führungspersonen in einem Führungskreis wichtig ist, sodass die Konzeption von Führung auch vielleicht die Ängste davor nehmen kann, dass nur einer führt und sagt, wo es lang geht. Ja.
Wir haben jetzt ist ein sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Aspekt, der da immer vorkommt. Ne? Also konsensorientiert, dialogorientiert, diskursorientiert, integrativ, das wird eigentlich erwartet. Aber da traut man offensichtlich den Deutschen was zu.
Genau. Wir haben jetzt drei Fragen, vielleicht sammeln wir die drei und suchen dann eine Antwort. Eins, zwei, drei.
Ja, ich hätte noch mal nachgefragt, Sie haben eben davon gesprochen, dass im Ausland Bewunderung herrscht über die ökonomische Stärke der Bundesrepublik. Dem kann ich so nicht zustimmen, wenn ich höre, dass aus der Europäischen Kommission schon mehrfach reklamiert wurde, die Exportüberschüsse und die Bedrohung empfunden werden im Ausland. Deswegen hätte ich da gerne noch mal nachgefragt, ob Sie das eben auch so finden, wie die Europäische Kommission, der Kommissar reklamiert immer wieder, die Bundesrepublik möge etwas unternehmen, damit diese Überschüsse nicht überhand nehmen. Würde ich gerne mal hören, wie Sie darüber denken, über diese Kritik aus der Europäischen Union.
Danke, bitte. Ach so, okay.
Ja, ich hätte mal gern gewusst, wir hören da Führung, haben es schon früher gehört, heißt denn Führung nicht von den anderen gesehen, gebt mehr Geld. Das ist es, was wir brauchen. Ihr könnt gern Führung übernehmen und sagen, ja, jetzt machen wir das, aber zuerst mal gebt ihr mehr Geld und dann führen wir wieder. Und die zweite Frage von mir war genau das Gleiche. Wie sehen denn die anderen unseren Exporterfolg, unseren Wirtschaftserfolg? Kommt da nicht wieder, wie schon früher, ein mächtiger Neid auf, vielleicht sogar Zorn, Furcht, Hass?
War da noch eine dritte? Okay.
Meine Frage ist, Sie haben hier eine sehr große Studie vorgestellt, eine wissenschaftliche Ausarbeitung. Meine Frage ist, zum Verständnis der GIZ, arbeiten Sie einzelne Punkte auch operativ durch oder geben Sie Ihr Statement verschiedenen Organisationen und sagen, ich habe meine Hausaufgabe gemacht, setzt ihr das um, wie ihr das umsetzt, ist eure Sache. Mhm. Ich hätte gerne von Ihnen mal ein Beispiel, wie GIZ konkret einen Punkt umgesetzt hat. Mhm.
Okay, ich will erstmal auf die beiden Teilfragen reagieren, Deutschland, Exportweltmeister und so weiter. Ich sehe damit Freude, dass die Friedrichshafener Bürger die Friedrichshafener Zeitung lesen. Ne? Der Leitartikel heute, deshalb passt unser Thema ja großartig, heißt, wir müssen uns attraktiver machen. Ne? Mit dem Hintergrund, genau wie Sie es sehr korrekt dargestellt haben, dass offensichtlich eben ein Missvergnügen in der Welt, in Europa entsteht, weil wir auf Kosten der anderen zu viel exportieren und so weiter. Das hat aber zwei Seiten, nur damit wir uns da deutlich klar sind. Wir können die eine Seite sehen, aha, die missgönnen unseren Erfolg und die wollen die Starken auch noch schwach machen. Die andere Seite ist aber, dass natürlich dahinter eine wirtschaftspolitische Grundsatzfrage steht, ja, nämlich die von Konsum und Produktion, von Export und Import, von Austausch und Dominanz. Das muss man, und ich denke, das müssen wir durchaus ernst nehmen, dass dort, Sie haben es ja ein bisschen angedeutet, dass dort auch Ängste vor einer Übermacht entstehen, die wir wohl ernst nehmen sollten, als erste Antwort. Mhm,
mh. Ja, vielleicht gehe ich auch da nochmal darauf ein, das ist ja hochaktuell, es gibt ja richtig ein Verfahren der Kommission gegen Deutschland zu dem Thema, das muss man ja mal sehen. Ein Diskurs, der sehr stark natürlich, sagen wir mal, ein Elitendiskurs ist von volkswirtschaftlichen Experten und von Politikern oder sagen wir mal von Experten der Kommission. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, das, was wir da gemacht haben bei der Studie, nochmal der Punkt, hat keinen repräsentativen Anspruch. Wir haben versucht, aus den Äußerungen, die natürlich immer auch von Tagesaktualität geprägt sind, eher so die längerfristigen wiederkehrenden Muster und Themen herauszuholen. Und ich würde nach wie vor sagen, ja, es gibt diesen Diskurs, es gibt auch Dominanzängste, sowohl im politischen, militärischen wie auch im ökonomischen. Aber es gibt daneben immer auch eine positive, nicht mit Neid, sondern eine positive Konnotation, wenn man auf diese wirtschaftliche, die Welt schaut, und wir haben ja wirklich breit gefragt, ne, viele Länder, jetzt nicht nur im europäischen Kontext, der europäische Diskurs ist vielleicht auch noch ein bisschen anders, aber die Welt schaut, wenn sie zum Beispiel auf die Perspektive der Inder oder der Brasilianer schauen, ne, die haben ja zum Teil, jetzt geht es ihnen im Moment ja den Schwellenländern wieder nicht ganz so gut, aber zu der Zeit, als wir da gefragt haben, waren die in einer Situation, wo die eher gedacht haben, naja, da gibt es noch dieses komisch, sklerotisch, komplizierte, alte Europa, ne, die kriegen aber wahrscheinlich eh nicht mehr so richtig was hin. Die einzigen, die wir da noch interessant finden, sind die Deutschen, die bravös durch die Krise gekommen sind und die sich durch diese Merkmale, die ich vorhin aufgezählt habe, Fleiß, Ehrgeiz, Disziplin, Rationalität, Technik und so weiter, sehr stark auszeichnen. Ja, mit denen, da haben wir noch ein Interesse, mit denen zusammenzuarbeiten. Also der Rest dieses Europas ist uns zu kompliziert und krisenhaft und zu kleinteilig. Also es gibt, wenn man etwas weiter weggeht, ne, gibt es natürlich schon nach wie vor eine starke Bewunderung, dass es Deutschland offensichtlich gelingt, ja, hat viel auch mit der Agenda von Herrn Schröder zu tun und so weiter, dass es Deutschland offensichtlich gelingt, wirtschaftspolitisch einen Kurs zu segeln, der auch bei kräftigem Gewitter relativ stabil ist. Mhm. Also das ist so eine Grundwahrnehmung, die, glaube ich, unabhängig von jetzt zeitlichen Konjunkturen der Wahrnehmung, glaube ich, schon da ist. Also selbst wenn man Angst hat, bewundert man auch, würde ich mal sagen. Und gut, hier gibt es genug volkswirtschaftliche Expertise, traue ich mich gar nicht, was zu sagen, zu dem, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, dieses Verfahren. Ich glaube, trotzdem, ein Punkt ist sicherlich richtig, also dass, ob wir jetzt da mehr konsumieren müssen, weiß ich jetzt nicht, da enthalte ich mich mal der Debatte, sollen wir mal wirtschaftswissenschaftlich beantworten. Aber was schon ein wichtiger Punkt ist, ist diese Abhängigkeit ja auch von anderen. Es kann nicht im deutschen Interesse sein, wenn andere in einem nicht fairen, also in einer unausgewogenen Wirtschaftsentwicklung sich wirtschaftlich nicht positiv entwickeln, weil es eben unsere Käufe, unsere Märkte und so weiter sind. Wir leben ja sehr stark vom Export. Deswegen hat es so ein Zwiespalt. Einerseits freuen wir uns natürlich, wenn wir möglichst viel verkaufen können. Wenn aber andere dann nicht mehr in der Lage sind, in einem als ideal gedachten internationalen Handelssystem, wo eben komparative Vorteile hier und da genutzt werden und alle stärker werden, wenn es nicht stattfindet, sondern wenn es eine Abwärtsbewegung gibt, sei es im europäischen Süden, und Europa ist nach wie vor der wichtigste Markt natürlich für Deutschland, oder eben weltweit, dann haben wir ein Problem. Ja? Wir leben sehr stark auch nach wie vor, auch ein Großteil dessen, was uns erfolgreich macht, ist natürlich der Export, gerade natürlich auch im Maschinenbereich, gar nicht so stark im Konsumgüterbereich, aber eben beim Export von Maschinen etc. pp. Und wenn weltweit die Nachfrage nach sowas sinkt, geht es auch nicht gut. Deswegen glaube ich, es ist im wohlverstandenen Interesse auch Deutschlands, darauf zu achten, dass solche internationalen wirtschaftlichen Austauschbeziehungen sich nicht zu stark einseitig weiterentwickeln. So würde ich das beantworten.
Vielleicht noch die Frage des Kollegen.
Ja, genau. Also, das ist ganz untypisch für die GIZ, was ich hier gemacht habe. Wir machen normalerweise überhaupt keine Studien. Studien gehört eigentlich nicht zu unserem Geschäft. Deswegen hatte ich, das zeichnet uns übrigens, Herr Wilke hat darauf hingewiesen, ich habe ja wenig über die GIZ erzählt. Ich habe jetzt eigentlich nur etwas über diese Studie erzählt, die im Kontext eben dieses Expertendialogs da entstanden ist, als eine interessante Wahrnehmung. Hat mit unserem Geschäft relativ wenig zu tun. Wir sind Leute, die sehr stark, sehr konkret in ganz unterschiedlichen Feldern, von der Landwirtschaft über die Wirtschaft, über die Governance-Themen, über Energiethemen, über Umweltthemen, über Infrastrukturthemen und so weiter, in vielen Politikbereichen mit Partnern vor Ort konkrete Projekte umsetzen. Zum Beispiel das System der beruflichen Bildung verbessern, indem wir Institutionen aufbauen, Lehrer ausbilden, Berufsbilder gemeinsam mit den Kollegen der Regierungen definieren, die Wirtschaft versuchen zu mobilisieren, da mitzumachen etc. pp. Oder im Energiebereich dafür sorgen, dass regenerative Energiequellen einen größeren Anteil haben an dem Energiemix, ne? Indem man die Regierung berät, wie kriegt man das hin, dass die gefördert werden und so weiter und so fort. Also es gibt, da könnte ich Ihnen tausende von Projekten jetzt einzeln darstellen, aber das ist, wenn das der Eindruck war, ganz, ganz untypisch für uns. Wir sind eigentlich gar nicht auf der Ebene der Studien, wir sind kein Think Tank, sondern wir sind Umsetzer von praktischen, konkreten Projekten. Gemeinsam, das, was Herr Wilke erzählt hat, das ist uns ein großes, ist ein großes Markenzeichen von uns. Wir sind da etwas singulär inzwischen in der Welt unterwegs. Es gibt nicht mehr viele, die ihre Zusammenarbeit in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der internationalen Zusammenarbeit so organisieren wie Deutschland, nämlich mit einem Unternehmen, was wir haben unheimliche Freiheitsgrade in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Das macht uns attraktiv für die, weil wir uns sehr stark auf die wechselnden Bedingungen da vor Ort einstellen können. Und mit denen gemeinsam Regierungen verhandeln, wo, in welchem Bereich wollen wir besser werden, was weiß ich, bei welchem Thema, Wirtschaftsentwicklung, Energie oder wo auch immer. Und dann vereinbart man, was kann man am besten gemeinsam machen, setzt sich zusammen und arbeitet mit den Partnern gemeinsam an Lösungen, die auch umgesetzt werden. Die natürlich je nach Themenfeld mal deutlicher Wirkungen zeigen, die auch gemessen, gezählt und gezeigt werden können. Mal, gerade was Herr Wilke angesprochen hat, natürlich geht es an vielen Stellen um Veränderungen im Kopf, im Handeln, neue Optionen kennenzulernen, auch im Handeln. Lernen, wie organisiert man Lernen auf Dauer, ist ja so ein Thema. Das kann man dann oft sehr schwer nachweisen. Hat sich was durch unser Projekt verändert? Aber ansonsten, bei den härteren Themen können wir sehr gut und sehr effizient nachweisen. So, ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben ein weltweites Programm, das nennt sich Energizing Development, wo wir denjenigen, die uns dafür Geld geben, versprechen, für 20 Euro pro Kopf jeden Menschen auf der Welt, der bisher keinen Zugang zur Energie hat, an ein modernes Energiesystem anzuschließen. Sowas machen wir. Und das, da haben wir schon Millionen von Menschen, inzwischen 5 Millionen von Menschen, übrigens nicht nur mit deutschem Geld, sondern mit holländischem Geld, mit australischem Geld, mit englischem Geld, mit EU-Geld, Zugang zu Energie verschafft auf der Welt. Das sind so eher so die Themen, mit denen wir uns normalerweise beschäftigen. Das war ein etwas untypischer Einblick in das, was wir so treiben.
Aber das ist hilfreich, so konkret zu werden. Wir haben jetzt zwei Fragen hier. Okay, dann nehmen wir die drei zusammen, bitte. Und dann zwei Fragen hier anschließend.
Wir haben jetzt viel über Ziele gehört, wie Kooperation, Nachhaltigkeit, Werte und Interessen auszugleichen. Wenn ich mir jetzt die Realität angucke, dann finde ich, steht dem krassen Gegensatz. Wir haben den Kapitalismus, ein System, in dem jemand etwas bekommt, etwas hat, nicht jemand etwas bekommt, etwas benötigt. Die Unterschiede wachsen. Erst letztens in den Medien wieder gehört, dass die Unterschiede vom Besitztum in Deutschland immer größer werden. Ein System, das nur auf Profit ausgerichtet ist. Meine Frage, wie sind da die Erwartungen des Auslands? Gibt es da Erwartungen, diesen Widerspruch aufzulösen von Deutschland? Und was wären die Handlungsempfehlungen und auch die Handlungen des Ihres Instituts, der GIZ, in die Richtung?
Danke.
Wenn Sie im Ausland nach dem Begriff Deutschland fragen, dann würde mich mal interessieren, was prägt denn diesen Begriff? Also ist es eher der Blick auf die Politik, der Blick auf die Wirtschaft oder sogar eher auf die Bürger, auf die Zivilgesellschaft?
Sie sprachen vorhin von Naivität in der internationalen Zusammenarbeit und mich würde mal interessieren, was dahinter steckt.
War da noch etwas? Gerne zu,
bitte. Nicht, so viel wird, aber ich habe mich gefragt, warum haben Sie diese Studie ausgesucht? Und um es Ihnen ein bisschen leichter zu machen, was hat denn jetzt die GIZ aus der Studie gelernt? Mhm. Also, ja.
Okay. Nein, wir machen erst die 4, das reicht erstmal.
Soll ich?
Nein, nachher.
Soll ich jetzt? Ah, okay, sorry. Also, erstmal Realität. Gut, die Bewertung der Realität und dessen, was wir so sehen, geht bekanntlich auseinander. Wenn Sie sagen, interessant, also erstens würde ich mal sagen, wenn man sich mit den Entwicklungen weltweit beschäftigt, dann ist es ein vielschichtiges Bild. Weltweit jetzt. Ne? Sie haben ja zwei Dinge benannt. Sie haben gesagt, in Deutschland geht die Schere Arm und Reich auseinander. Und ansonsten entwickelt sich es auch auseinander. Armutsbekämpfung hat in den letzten Jahren unglaublich positive Effekte gehabt. Wobei ich jetzt nicht sage, das waren wir als kleine GIZ in der Welt, sondern es sind im Wesentlichen die Chinesen zum Beispiel gewesen, die unglaublich relevant und großvolumig Armut bekämpft haben. Das würde man vielleicht nicht denken, aber das sind Weltmeister in der Armutsbekämpfung. Hat natürlich auch was mit deren Geschäftsmodell zu tun, sage ich mal, ja? Was auch an seine Grenzen gerät inzwischen. Aber wenn Sie sich international anschauen, nach internationalem Standard, unter einem Dollar etc., wie eben gemessen wird, wie Armut gemessen wird, so hat Armut in den letzten Jahren vielleicht entgegen der Wahrnehmung, dass ja alles immer schlimmer und alles immer schlechter wird, deutlich abgenommen. Weltweit ist es nachvollziehbar. Wenn man jetzt nach Deutschland denkt und jetzt ersparen Sie mir jetzt eine politische oder wirtschaftspolitische oder philosophische Bemerkung aus meiner Sicht. Nur mal, ich nehme wieder Bezug auf die Wahrnehmung. Da wird, wenn das, was wir als Problem ansehen, häufig in Deutschland, da lächeln die im Ausland drüber. Ja? Das ist einfach so. Das heißt ja nicht, dass es für uns nicht relevant ist, aber die können sich zum Teil gar nicht vorstellen, über was wir uns beklagen. Das ist natürlich deren Perspektive. Und Deutsche, auch wenn sie wahrscheinlich recht haben, dass wir zeitweise immer mal wieder auch ein stärkeres Auseinanderdriften, wie viele Millionäre gibt es in Deutschland etc. Ne? Oder wie geht der Gini-Koeffizient, wie entwickelt sich der, also wie entwickeln sich relevante Armutsindikatoren, dann wird im Ausland das zunächst mal nicht wahrgenommen. Sondern es wird eher wahrgenommen, jetzt müssen wir natürlich gucken, also ich würde mal sagen, wenn man die Nordics fragt, wenn man die Skandinavier fragt und die schauen auf Deutschland, würden sie wahrscheinlich eher ihre Einschätzung teilen. Aber ich würde mal sagen, weltweit wird eher der nivellierende Effekt bei uns gesehen, eher der konsensorientierte Effekt. Und selbst wenn es mal ein bisschen auseinander geht, dann ist das eben Ausdruck dessen, gibt es glaube ich auch nichts Objektives, sondern wie diese Gesellschaft miteinander aushandelt, wie viel Anreize will ich setzen für ökonomisch-unternehmerisches Handeln einerseits, indem ich eben etwas verdienen kann, wenn ich etwas unternehme, und wie viel Ausgleich andererseits ist notwendig, damit das Ding nicht aus den Fugen gerät und jeder von dem, was Deutschland an Wohlstand produziert, auch tatsächlich partizipieren kann. Das ist ja ein Ausdruck eines Aushandelsprozesses auf verschiedenen und vielen Ebenen. Dass das Ihnen nicht gefällt und anderen vielleicht nicht gefällt und anderen besser gefällt, das ist so, aber es wird so wahrgenommen. Und da wird, und das fand ich interessant, da wird eben wahrgenommen, aha, ihr habt offensichtlich Mechanismen, jenseits der Bewertung, wie gut wir da sind, ihr verfügt offensichtlich über Mechanismen in Deutschland, die dazu führen, dass es diesen Konsens, dass dieser Konsens über wirtschaftliche Entwicklung, über Ausgleich, über soziale Sicherung hergestellt wird. Dass wir natürlich in der Gesellschaft nach wie vor ganz unterschiedliche Meinungen haben, vom Grundeinkommen bis zu sonst was, oder dass Sie eben sagen, das ist doch eigentlich ein katastrophales System, denn die Bedürftigen kriegen nicht, nur die Reichen werden immer reicher und so weiter, gehört dazu. Aber wir haben offensichtlich es so von der Außenwahrnehmung geschafft, in der Gesellschaft Mechanismen herzustellen, die immer wieder zum Ausgleich führen. Das heißt jetzt über Politik, durch Wahlen, ne, dann kommt eben eher ausgleichsorientierte Parteien mal wieder stärker ran und dann wieder andere. Oder eben, was eben sehr stark wahrgenommen wird, ist die betriebliche Mitbestimmung, die Tarifautonomie ist ein ganz hochspannende Themen. Ne? Wie bei uns, das eben bei uns nicht staatlicherseits, na gut, jetzt haben wir die Mindestlohndebatte, aber das ist auch wieder in Form, wie in unserer Gesellschaft Ungerechtigkeit wahrgenommen, auch journalistisch transportiert und wie dann politisch und gesellschaftlich darauf reagiert wird. Das wird als positiv wahrgenommen. Nicht der aktuelle Zustand, würde ich mal sagen, sondern ich habe eher der Mechanismus, der interessant ist. Vielleicht gehen wir noch kurz. Dann war die Frage, was wird als erstes wahrgenommen? Sie hatten es gefragt. Interessanterweise die Wirtschaft. Durchgängig. Selbst bei Leuten, die eher politiknäher sind, prägt im Ausland, das Bild wird weniger von der Politik und mehr von der Wirtschaft geprägt. Also das ist ein ziemlich eindeutiger Befund, der sich durchzieht. Zum Thema Naivität, was meine ich damit? Ja, Ich glaube, ich komme noch mal irgendwann wieder und mache was über die Entwicklungspolitik. weil ich habe über Entwicklungspolitik jetzt nicht
geredet. War das ein Versprechen?
ist auch ein Versprechen. Aber sagen wir mal so, es gibt, also ich will es nicht abwerten. Wir brauchen auch, das gehört auch zu unseren Mechanismen, wir brauchen auch idealistische NGO-Arbeit, die auch wirklich dafür kämpft, das hat was mit unserem System auch zu tun, dafür kämpft, anklagt, etc. Aber wenn ich mir da halt manche der Vorstellungen angucke, wie gesellschaftliche Entwicklung und wie internationale Entwicklung vorangehen soll, dann werden da häufig, sagen wir mal, Interessen ausgeblendet, die sicherlich auch notwendig sind für Entwicklung. Und es werden, sagen wir mal, mögliche Kompromisse, die ich herstellen muss zwischen unterschiedlichen Interessen, nicht so stark gesehen und bewertet, wie ich mir das wünschen würde. Also es herrscht da, wenn Sie eine entwicklungspolitische Veranstaltung machen und Sie machen die mit den klassischen NGOs und diejenigen, die sich für das Gute in der Welt einsetzen, dann predigen die Katholischen zu den Katholischen und jeder ist happy und fühlt sich gut und fühlt sich wohl. Gegebenenfalls geht so eine Debatte aber an den Realitäten vorbei und gegebenenfalls bewirkt so eine Debatte weniger, als wenn ich mich hart, aber auch realistisch mit wichtigen Interessen und Akteursgruppen in der Welt auseinandersetze. Ja? Damit will ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Also zum Beispiel das, was ich kurz erwähnt habe, auch wieder zum Beispiel, was tun wir? Wenn wir versuchen, beispielsweise im Textilsektor oder im Kakaosektor dazu beizutragen, dass es faire Produktionsbedingungen gibt, die aber auch ihren Preis kriegen, über Zertifizierung, über was auch immer und wie auch immer. Das ist ganz kompliziert. Naiv finde ich zum Beispiel, wenn man sagt, wieso haben Sie als GZ noch nicht die Kinderarbeit in der Welt abgeschafft? Das wäre zum Beispiel Naivität. Ja? Oder warum gibt es noch Armut auf der Welt? Ja? Also jetzt arbeiten Sie doch schon seit 30 Jahren. Das ist so eine Art, wo ich mir schwer tue. Ja? Aber wenn man mal sieht, und ich hatte neulich zum Beispiel eine UNICEF-Kindergruppe bei mir im Unternehmen, die kräftig Druck gemacht haben, erstmal bei uns, die Schokolade in der Kantine alle wegschmeißen wollten, weil die alle nicht fair gehandelt waren. Und dann kräftig Druck gemacht haben und gesagt haben, was könnt ihr machen und was wollen wir? Und wir könnten doch für 2 Cent mehr, würde jeder fair gehandelt und die Kinderarbeit wäre weg. Und wenn sie dann in die Diskussion sagen, ja, und was soll denn mit den 2 Cent dann passieren? Und ne, wie kriege ich denn das dahin, dass das dann auch derjenige kriegt, der es braucht? Und braucht er dann wirklich nicht mehr Kinderarbeit? Und wie kriege ich faire und gerechte Löhne in dem Ausland hin? Und was kann der Produzent und was kann der Händler dazu beitragen? Dann merkt man plötzlich, oh, das wird aber doch ein bisschen komplizierter, als man vielleicht einen ersten Anschein hatte. Und geht dann in die Diskussion und dann muss man immer noch Lösungen. Da darf man auch nicht frustriert sein, sondern muss Lösungen entwickeln. Ein letzter Punkt, ich sage immer, die Entwicklungspolitik, deswegen, ich habe nicht über Entwicklungspolitik so viel geredet, aber die leidet eben, der Herr Wilke hat es gesagt vorhin, das leidet, entweder haben Sie so eine Omnipotenzfalle, ja, also wieso gibt es immer noch Armut, oder es wird total hinterfragt, ja, ob Sie da was machen oder nicht machen, ist im besten Fall schädlich, ja, aber ansonsten irrelevant. Und ich würde mal sagen, wenn man sich mit unserer Realität beschäftigt, wird man sehen, beides stimmt nicht. Sondern es gibt halt in der Mitte irgendwas. Wir können nicht die Welt retten, aber wir können signifikante Beiträge in kleineren Ausschnitten, Systemausschnitten der Welt vielleicht herstellen. Und es ist nicht ganz irrelevant, sondern wir können tatsächlich auch zeigen, dass vieles, was wir gemacht haben, positive Wirkungen entfaltet, wenn auch ich mich der Kritik jeweils stelle, das gilt nicht für alle Projekte. Das Thema Nachhaltigkeit von Wirkung ist ein Riesenthema. Ich habe da hinten auch ausgelegt einen Bericht, wo wir uns ja regelmäßig evaluieren. Die Entwicklungszusammenarbeit ist eines der am besten und intensivst evaluierten Politikfelder überhaupt. Und da werden Sie sehen, dass wir immer noch an diesen Themen natürlich hadern. Und auch nicht.
Mal kurz
nicht
zu den beiden anderen Fragen, damit wir dann noch die beiden Fragen zusätzlich nehmen können.
Warum die Studie, hatten Sie gefragt, wie kommen Sie jetzt auf die Idee, ne? Die Studie darzustellen? Ja, wir hatten gesagt, was können wir denn machen? Und wir haben dann gedacht, Mensch, das ist was mehr Leute interessiert, als wenn ich jetzt über landwirtschaftliche Kleinproduzenten im südlichen Afrika hier referiere. Da kommen vielleicht nicht ganz so viele Leute, die sich dafür interessieren. Und wir fanden die Diskussion spannend und wir sind mittendrin in der Debatte, die wir mitgestalten. Das war eigentlich der Hintergrund.
Und noch die Frage der Lady.
Wie war es nochmal? Naivität habe ich schon.
Stichwort? Ah, das haben Sie schon, okay.
Naivität habe ich schon.
Gut.
Lieber Herr Bayer, vielen Dank für Ihren Optimismus, den ich finde auch sehr präsent hier aufzeigen. Vielleicht zwei doch kritische Fragen. Das eine ist, Minister AD Niebel hatte, glaube ich, seinen letzten Universitätsauftritt genau auf der gleichen Bühne. Und da war noch ein Thema offen, nämlich die Fusion mit der DEG, also der Tochtergesellschaft der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Da würde mich einfach mal interessieren, ist das jetzt noch aktuell, diese Debatte, oder braucht es nicht ganz andere Formen der Kooperation, um Entwicklungsfinanzierung für Mittelstand, für auch Unternehmensgründung in Entwicklungsländern zu leisten? Würde mich einfach interessieren, ob es intelligentere Formen vielleicht sogar gibt, als zwei staatlich finanzierte Institute nochmal zusammenzuführen. Und das Zweite geht schon ein bisschen, lieber Bayer, auf die Forschung, die wir natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch international zur Kenntnis nehmen müssen. Also natürlich sehr populär mit Duflo, Banerjee, die sozusagen mit Pure Economics versuchen, über Langfristanalysen zu belegen, dass eigentlich Entwicklungshilfe sozusagen das klassische Moment ist, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also dass sozusagen es sogar zu Verstetigung von Negativeffekten kommt durch Entwicklungshilfe. Ein Beispiel daran konkret, und vielleicht kann man das daran auch mal diskutieren, Sie sind immer noch in China engagiert, ich glaube immer noch mit fast 50 Projekten, die Sie in China fördern. China macht ganz andere Entwicklungspolitik, kauft nämlich im Regelfall in Afrika sehr ordentlich ein. Afrika hat immer noch gut 40% der sozusagen Weltressourcen, also der Ressourcenreserven. Und das heißt, da laufen offenkundig international andere Entwicklungshilfeformen und auch Finanzierungslogiken und Beteiligungslogiken. Und das würde mich schon mal interessieren, wie Sie da untereinander sozusagen in einem globalen Kontext sich eigentlich austauschen, wenn Sie sozusagen Entwicklungshilfe in China machen und Entwicklungshilfe von China in Afrika sieht ganz anders aus. Wie kann man sowas sozusagen aus einer Global Governance Perspektive sich überhaupt vorstellen? Weil natürlich irgendwann die Frage aufkommt, müssen Sie das noch machen in diesen Ländern, solche Projekte?
Mhm. Herr Göbel, auch gleich bitte.
Genau, ganz kurz noch. Sie haben diesen wunderbaren Widerspruch zwischen Kirchensteuer und säkularer Gesellschaft dargestellt, den ich mir gemerkt habe. Man könnte jetzt auch die These haben, es gibt einen anderen Widerspruch, wenn wir mal über das Universitätssystem reden, hier an einer Universität, dass die Idee der Humboldtschen Universität vor knapp über 200 Jahren hier erfunden worden ist, sehr gut exportiert worden ist, wir dafür heute aber nicht mehr wahrgenommen werden, sondern halt immer Amerika und England und Singapur und wer auch immer zitiert werden. Und wenn man uns wahrnimmt, dann eben Handwerkerschaft und duale Ausbildung. Können Sie dazu noch was sagen, ob diese Paradoxie sozusagen auch im Ausland gesehen wird?
Okay. Wie viel haben wir
noch? Nee, wir haben auf jeden Fall noch 10 Minuten.
Nee, weil ich wirklich, also das provoziert natürlich einen neuen Vortrag, die Fragen, die Sie gestellt haben. Und ich bin gerne bereit, dazu nochmal zu referieren, wirklich ganz im Ernst, weil ich darüber nicht referiert habe, das Thema aber wahnsinnig spannend finde. Ich kann deswegen nur kurz ein paar Sachen dazu sagen. Ich fange aber trotzdem mit der letzten Frage an von Ihnen. Ich finde es hochinteressant, auch das Thema. Ich weiß, wir sind ihm nicht vertieft nachgegangen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was wir als große Hochschulreform in Deutschland gefeiert haben, nämlich den Barcelona-Prozess und die Einführung der gestuften Studiengänge, Bachelor Bologna,
ist klar.
Hauptsache mit B und Hauptsache im Süden. Das ist wahrscheinlich so eine emotionale Abwehrhaltung bei mir. Ob uns das im Vergleich zu dem, was im Ausland sehr wohl ja sehr, sehr hoch wahrgenommen worden ist, nämlich Diplom-Ingenieur als Abschluss, ne? Das ist ja eine Trademark gewesen, die haben wir in Deutschland aufgegeben in gewisser Weise. Ja? Ich kenne mich jetzt nicht so gut wie Sie in der Hochschulpolitik aus, aber ich nehme schon wahr, ob das jetzt die beste Idee war, frage ich jetzt nochmal, um das zu tun, was Sie gesagt, also um das beizubehalten, was Sie gesagt haben, nämlich ein hohes Image Humboldtscher Traditionen in der Welt auch glaubhaft zu repräsentieren, wenn man sich andererseits in der deutschen Hochschullandschaft eher an angelsächsischen Modellen orientiert? Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Aber der Fakt steht, es ist in der Tat so, für mich auch überraschend, auch unter Akademikern im Ausland, die duale Berufsbildung ist das strahlende Beispiel. Hat viel natürlich auch mit Wirtschaft und der Anerkennung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit in Deutschland zu tun. Und ist ja auch was Tolles, ja? Ist ja auch etwas, wo die größten Defizite herrschen, ne? Nämlich die Ausbildung, die nicht akademische Ausbildung ist ein Riesenproblem in den Ländern, auch was das ganze Thema der Anerkennung angeht. Ja? Jeder will dann einen akademischen Abschluss machen und genau die Leute brauche ich aber nicht unbedingt auf dem Arbeitsmarkt, sondern ich brauche die anderen und die möglichst praxisorientiert. Die werden aber nur theoretisch ausgebildet. Also es ist ein Thema für die, was sie auch persönlich betrifft. Ja? Und dann gut, ich äußere mich jetzt über Sachen sehr, sehr, sehr dilatorisch, muss ich sagen, weil ich darüber jetzt nicht gearbeitet habe. Aber wenn Sie nach Südostasien gehen, wo ich ja viel unterwegs war, da tauchen natürlich die Australier und die Amerikaner mit ganz anderen Bildungsangeboten, ja, und viel unternehmerischer auf als jetzt deutsche Universitäten, trotz allem DAD und was weiß ich für Initiativen. Das ist doch recht hausbacken. Ja, im Vergleich. Und deswegen muss man schon sehen, in welchem Wettbewerb stehen wir da auch? Mit welchen Systemen gehen wir in die Welt, was Bildung und Exzellenz angeht? Ja? Und da, gut, und wir haben halt hier in Deutschland, schaffen die Studiengebühren wieder ab und so. Also wird halt im Außen etwas anders wahrgenommen, wird vielleicht von manchen wahrgenommen als endlich, ja, wird, ne, Bildung als allgemeines Gut, muss jeder Zugang haben und so weiter, gehört staatlich bezahlt. Im Ausland wundert man sich da gegebenenfalls eher, nutzt es vielleicht mal. Ja, aber wenn es das dann nur ist, was attraktiv bleibt, weiß ich nicht. Ja? Also ich finde es eine hochinteressante Frage auch, wie das wahrgenommen wird. Jetzt zu den wirklich sehr umfassenden und schwierigen Fragen, die Sie gestellt haben. Die erste Frage, ich mache es mal kurz. Natürlich gibt es intelligentere Methoden auf der Welt, als zwei staatliche Institutionen zu fusionieren, um die Frage der Entwicklungsfinanzierung zu lösen. Da bin ich sofort bei Ihnen. Ich glaube, aber ich weiß jetzt nicht, auf was Sie anspielen. Es gab eine lange Diskussion, ob die GIZ mit der KfW, Entwicklungsbank, wo die DEG eine Tochter ist, ne, ob wir fusionieren sollen. Dagegen haben wir uns gewehrt lange, obwohl das international eigentlich eher das gängige Modell ist. Warum? Weil wir gesagt haben, gerade, und da muss man jetzt wieder sehr differenziert in die Entwicklungszusammenarbeit, die ja schon lange nicht mehr Hilfe ist, sondern Zusammenarbeit reinschauen. Wir sagen, an vielen Stellen ist Geld nicht die Lösung des Problems. Also sowieso leidet aus meiner Sicht die ganze Debatte über Entwicklungszusammenarbeit, die dann eben Entwicklungshilfe im Sinne von Kapitaltransfer ist, unter dem Missverständnis, wie es eben von vornherein mit Bretton Woods und anderen in der Welt auch begonnen hat. Ja? Also immer die Illusion, übrigens kann ich da genauso die Strukturhilfemittel in Europa mir anschauen, die Illusion, ich kann jedes Problem in dieser Welt eigentlich dadurch lösen, dass ich Kapital transferiere. Ein komplettes Missverständnis, sorry. Ein komplettes Missverständnis. Wir stehen natürlich ganz woanders. Wir sagen, im Wesentlichen sind es die Kapazitäten der Leute, der Menschen, ihre Organisationsfähigkeit, ihre Gestaltungsfähigkeit, die häufig der Schwachpunkt sind. Und darauf haben wir uns jetzt als Organisation spezialisiert. Ich will den Kollegen der KfW ihr Geschäftsmodell nicht kaputt reden, das ist auch wichtig. Kapital ist auch wichtig, wird jeder Wirtschaftswissenschaftler hier sagen. Nur es ist nicht immer das Entscheidende. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt auch eine gute Begründung, wir sind hochspezialisiert in unserem Bereich. Das ist genauso wie die KfW hochspezialisiert ist in ihrem Bereich. Die haben tolle Produkte entwickelt, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man über tolle Produkte am Finanzmarkt redet heutzutage. Aber ich finde die trotzdem relativ toll, weil es ihnen gelungen ist, sehr viel Marktmittel beizumischen zu Haushaltsmitteln, deswegen nicht so viel Steuergeldern verbraten, sondern eben vor allem mit Krediten, mit günstigen Laufzeiten natürlich in diese Länder gehen, die ja zurückgezahlt werden müssen. Deswegen ist es ein ordentliches Geschäftsmodell und ist nicht einfach Geld abliefern. Ja? Aber trotzdem sage ich, wir sind gut beraten, dass wir das nicht machen. Und die DEG ist ja ein, weil Sie das gesagt haben, ist ja eine besondere Veranstaltung, wo es ja auch um Beteiligungen geht und wo es um die Finanzierung tatsächlich von wirtschaftlichen Aktivitäten geht. Ich finde das nicht schlecht, was die machen. Das ist ganz gut. Aber ob das jetzt ausreicht und ob wir hinsichtlich der Finanzierungsbedarfe, wenn ich jetzt mal die normale, engere Entwicklungszusammenarbeit verlasse und schaue, was eigentlich die globalen Herausforderungen sind, insbesondere im Klimabereich, da gibt es natürlich enorme Finanzierungsbedarfe. Und da muss man sich schon intelligentere Sachen noch ausdenken, als jetzt irgendwie die klassischen Sachen. Also das zum Thema finanzielle Zusammenarbeit. dann ich würde sehr gerne, vielleicht können wir mal ein Streitgespräch machen zu der zweiten These. Ich bezweifle, Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich ein ziemlicher Fan qualitativer Forschung bin, aber ich bezweifle die makroökonomischen Analysen zu dem Thema, ist die Entwicklungshilfe wirksam? Zumindest was mein Geschäft angeht. Natürlich können Sie jetzt Kapitalströme aus Official Development Aid korrelieren lassen mit wirtschaftlichem Erfolg. Und da werden Sie feststellen, oh, da gibt es aber keinen statistisch signifikanten Zusammenhang, sondern vielleicht sogar das Gegenteil. Damit ist für mich noch nichts bewiesen, aber ich gehe gerne in die Diskussion mit Ihnen zu der Thematik. Das aber trotzdem, ich will trotzdem nicht Ihnen also so viel schon sagen, dass wir natürlich Fälle haben, wo die alte paternalistische Entwicklungsmaschinerie, und jetzt rede ich vor allem auch über Afrika, und ich rede vor allem über Geld, ich rede nicht über uns so stark, weil wir ja nicht Geld sind, sondern wir sind eigentlich eher unangenehm in der Zusammenarbeit, weil wir ja, wie gesagt, wir kommen dahin,
die Einbindung,
wir sind unangenehm, für viele Partner im ersten Moment unangenehm. Wenn Sie die Finanzminister fragen, wollt ihr noch technische Zusammenarbeit, dann würden die alle sagen, nein, schieb das Geld rüber, wir können es alleine. Ja, aber wir sind eben nicht Geld, sondern wir stehen da jeden Tag und sagen und handeln jeden Tag mit den Partnern aus, machen wir das jetzt so rum oder so rum? Und wenn wir so rumgehen, dann werden wir lange Widerstand leisten, vielleicht auch mal abbrechen und sagen, so stellen wir uns nicht vor, sondern wir wollen hier gemeinsam an einem Thema arbeiten und wir machen das auf der Grundlage unserer Werte und das, was wir so einbringen. Das ist was anderes, als wenn ich viel Geld rüberstülpe und rüberschaufel. Deswegen bin ich ein vehementer Gegner der Budgethilfe. Auch wenn die in der internationalen Entwicklungsdebatte hochgerankt war, zumindest zu Zeiten von Frau Wiczorek-Zoll, weil ich daran nicht glaube, dass ich damit tatsächlich das erreiche, was damit erreicht werden will, nämlich Ownership. Ist ein wichtiges Thema. Übernehmen die Partner Verantwortung für die eigene Entwicklung oder machen wir Ersatzvornahme? Große Gefahr auch bei uns, Sie haben darauf hingewiesen, deutsche Experten, also 3 Wochen kann man es ja noch aushalten, ja, aber dann Ärmel hoch und machen. Natürlich geht das nicht. Ärmel hoch und machen in der technischen Zusammenarbeit, gut, dann habe ich irgendein Produkt oder was, aber der Partner hat nichts gelernt. Ja, und er hat auch nicht gelernt, wie er es selber machen soll. Also das ist das, wo wir ja auch mit Herrn Wilke dran arbeiten, wie kann man das besser machen. Aber ich kann nur sagen, es gibt natürlich negative Effekte, die man in Afrika gut nachweisen kann, die viel damit zu tun haben, wie fördere ich oder zerstöre ich Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Und da hat die Entwicklungsindustrie, das ist ein Industriebusiness, nicht überall wohltuende Effekte geschaffen. Da bin ich sofort bei Ihnen. Also das ist, das kann man ganz gut nachweisen. Da arbeiten wir natürlich alle dran, aber das kann man ganz gut nachweisen. Aber ich plädiere sehr dafür, differenziert auf die Sachen drauf zu schauen und zu gucken, mit welchen Instrumenten passiert eigentlich was, in welchen Kontexten. Und es gibt dann daneben eben auch wieder sehr, sehr gute Positivbeispiele. China, muss ich? China, darf ich noch? China. Nur damit das nicht stehen bleibt, wir machen keine Entwicklungshilfe in China mehr. Übrigens schon lange nicht mehr. Herr Niebel hat es dann auch offiziell beendet, aber wir haben es auch schon vorher so gut wie kaum noch gemacht. Es gibt keine Entwicklungshilfe mit China mehr. Aber wir haben viele Projekte in China, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, die GIZ nicht nur für das BMZ arbeitet, sondern für viele andere. Das größte Portfolio, was wir in China haben, ist im Bereich Klima und Umwelt, vor allem Klima. Und wir arbeiten mit den Chinesen gemeinsam an der Reduzierung von CO2, an internationalen Klimaregimen, an der Vermeidung von CO2 etc. pp. Mit den Indern übrigens auch. Das ist nicht entwicklungspolitisch motiviert. Ja? Wenn wir in indischen Kohlekraftwerken zu einer Effizienzsteigerung von 30% dadurch relativ einfache Maßnahmen beitragen können, dann ist es im wohlverstandenen Eigeninteresse. Weil bevor ich 30% CO2-Reduzierung oder Effizienzsteigerung in einem Kohlekraftwerk in Deutschland herstellen kann, muss ich viel, viel machen. In Indien nicht. Da muss ich ganz wenig machen. Da muss ich nur den Kollegen, den Chef von den Münchner Stadtwerken, den wir da dort als Experten einsetzen, hinschicken, dann passiert da schon relativ viel. Also es gibt sehr viel klimapolitische Zusammenarbeit, die wir praktisch umsetzen, auch in China. Und letzter Punkt, ja, was die Chinesen in Afrika machen, ist auch einen eigenen Vortrag wert. Ich sag nur, ja, wir kritisieren das sehr schnell und finden es ganz unmöglich. Die kommen daher mit ihren Rohstoffinteressen, schenken eine Eisenbahn und nehmen die Ressourcen mit. Ne? Das ist ja so das Modell. Erstens regt sich auch bei den Afrikanern inzwischen erheblich Widerstand, weil die auch gemerkt haben, nachdem sie mit ihren westlichen Freunden, die ja immer so mit Governance-Kriterien und so unangenehmen Dingen kamen, ja, Good Governance und Antikorruption und so weiter, das war ja lästig, mache ich es doch mal mit den Chinesen, denen ist das wurscht, ja? Die interessieren sich ja nur für die Wirtschaft, die merken jetzt, ob wir da mit denen so gut fahren, wissen wir nicht. Es gibt erhebliche Konflikte zwischen Chinesen und den Horden, auch chinesische Arbeiter, die ja dann, die machen ja alles dann komplett, also es ist ja eine komplette Lieferbindung. Das heißt, wenn ich eine Straße baue, dann kommen die chinesischen Arbeiter und bauen die Straße. Ja? Das ist ja ein bisschen anders vom Modell her, wie das, was wir machen. Ob das immer so gut ist, das wird jetzt sehr kritisch diskutiert. Und trotzdem finde ich, wir sollten aufpassen, da nicht zu schnell zu urteilen. Chinesen zu verstehen, ist eine ganz große Aufgabe. Ich finde es hochspannend, was die machen. Sehr, sehr erfolgreich. Übrigens eines der konkurrierenden Modelle in der Welt. Wenn ich über soziale und ökologische Marktwirtschaft und Konsensdemokratie geredet habe und so weiter, dann ist es das, was wir gerne hätten, dass sich in der Welt verbreitet, gegebenenfalls, weil das unseren Werten entspricht. Das konkurriert im Moment massiv mit einem sehr autoritären chinesischen Führungsmodell und Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, wo die sagen, oh, die kommen aber ganz gut damit zurecht. Vielleicht ist das für uns interessanter. Aber in der Debatte sind wir, und dann gibt es natürlich den liberalen Turbokapitalismus à la USA, der auch noch ein Modell ist. Ja? Da würde ich mal sagen, mit den drei Modellen sind wir im Moment unterwegs.
Das freut mich natürlich, dass Sie das ansprechen, denn ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben, das im Herbst rauskommt, das genau diese drei Themen und diese ja, Modelle von Demokratie behandelt.
Das habe ich jetzt.
Kleines Product Placement muss auch sein. Ne?
Genau.
So, damit aber also, okay. Nicht...
Aber wie gesagt, spannendes Thema. Ich wollte abschließend nur sagen, aber dass die Chinesen in Afrika eben massiv investieren und wir das eben nicht gemacht haben und wir immer gesagt haben, das ist uninteressant, ja? die sollen da erstmal aus ihren Hütten kommen, so ungefähr, in der deutschen Wahrnehmung, das ist auch ein interessanter Fakt. Und die haben natürlich gesagt, ja, ist ja toll, offensichtlich gibt es wirtschaftliche Dinge, die man machen kann mit den Afrikanern. Und wir sind gut beraten, wenn wir auf die positiv sich entwickelnden afrikanischen Staaten genauer hingucken und auch wirtschaftlich genauer hingucken.
So, noch ein paar wenige Minuten Geduld, damit die Präsidialen nicht immer das letzte Wort bzw. die letzte Frage haben. Jetzt tatsächlich die letzte Frage.
Genau, nur deswegen habe ich mich gemeldet. Nein. Ich habe noch eine etwas entwicklungspolitische Frage, und zwar hatten Sie ja eben schon angesprochen, Geld wäre nicht alles und Sie wären nicht für Budgethilfe. Würde ich doch eher sagen, wir müssen noch mehr nach innen schauen, nach Deutschland, denn da ist doch Geld alles, wenn wir an die Subventionen denken. Sind Sie dann nicht eigentlich eher derjenige als GIZ, der dort dann wieder die Missstände, die wir durch unsere Subventionen verursachen, gucken wir zum Beispiel auf den Nahrungsmittelmarkt als krasses Exemplar. Wie ist so Ihre Meinung dazu? Müssten wir nicht eigentlich erstmal hier in Deutschland erstmal anfangen, Entwicklungshilfe zu denken und allein in unseren eigenen Maßnahmen, unseren eigenen Denken zu gucken, wie agieren wir damit, anstatt erstmal woanders hinzugehen?
Also, ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Sondern, also ich, wie gesagt, ich hätte noch eine Backup-Folie, aber die zeige ich jetzt nicht, sonst wird Herr Wilke nervös. Aber die würde dann zu dem Vortrag zur Entwicklungszusammenarbeit passen, eher als zu dem anderen Thema. Also für mich ist die Kernmessage, es kann kein zu der ersten Frage sollte man nicht lieber. Also es kann kein Entweder-Oder geben, das wäre auch ein bisschen naiv. Wir räumen erstmal vor der eigenen Haustür auf und dann wagen wir uns in die Welt. Dazu sind wir viel zu vernetzt und Teil eines globalen Geschehens, als dass wir nicht auf allen Ebenen und überall eigentlich was tun müssen. Und uns aber auch Gedanken darüber machen müssen, wie wollen wir es tun und wie tun wir es. Ich finde die Frage ansonsten, klar, das Thema, was Sie ansprechen, Subventionierung von Nahrungsmitteln und dann Export der EU auch in schwierige Märkte, wo ich dann wieder lokale Produktion zerstöre, ne, ist ja ein Klassiker auch der entwicklungspolitischen Debatte, hat aber auch bei uns hier schon zu heftiger Diskussion geführt. Natürlich gibt es auch da wieder eine Auseinandersetzung zwischen Interessen. Ne? Und innerhalb der EU werden wir wahrscheinlich, weil das ja schon lange EU ist, wir reden ja noch gar nicht über unsere eigene Haustür, viele der Politikfelder, über die wir reden, werden in der EU entschieden, auch wenn wir es nicht so wahrnehmen. Und nicht in Deutschland. EU, zum Beispiel die klassische Export, Agrarexporte, das ist viel mehr EU-politisch geprägt als deutsch geprägt. Und da würden wir wahrscheinlich inzwischen, nach einer heftigen Debatte, die wir auch hatten, auch schon unter Viktoria Toil und so weiter, würden wir wahrscheinlich eher zu einem Subventionsabbau im Agrarsektor neigen, ja, auch aus entwicklungspolitischen Gründen, während unsere französischen Freunde das eben nicht tun, weil sie da ganz massive eigene Interessen haben. Also auch da geht es um Interessensausschuss und Diskussion. Aber ich kann Ihnen nur sagen, meine Message, deswegen finde ich die Intervention gut, ist, wir sollten, und das tun wir relativ wenig, wir lernen relativ wenig vom Ausland, weil wir schon in der Eigenwahrnehmung, ich habe jetzt über die Fremdwahrnehmung geredet, Die Eigenwahrnehmung ist ja auch interessant. Wir sind schon sehr saturiert. Also wir haben so das Gefühl, wir sind ganz gut unterwegs und wir müssen nicht gucken, was andere machen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich komme gerade noch mal von einer Reise aus Brasilien wieder, wo wir sehr stark im Energiesektor arbeiten. Und wenn ich mir mal anschaue, in welche Probleme wir mit einem, übrigens auch so ein Exportschlager, nicht ganz so toll wie die berufliche Bildung, aber hochinteressant ist unser Energieeinspeisegesetz für viele, viele Gesellschaften, ne? Wo die sagen, wie kriege ich eigentlich marktwirtschaftlich regenerativere Energien auch präferiert in ein Netz und gefördert und so weiter, wenn der Preis noch nicht stimmt. Also unser Energieeinspeisegesetz ist hochinteressant und trotzdem sieht jeder und schaut jeder, offensichtlich ist das nicht der Weisheit letzter Schluss, denn die Deutschen sind in enormen Problemen, was die Kosten angeht und ist nicht dauerhaft, ist eine Energiequelle oder eine Technologie, die gefördert wird, Sie kennen die Debatte wahrscheinlich. Und von daher wäre es hochinteressant mal zu schauen, was ist eigentlich aus dem Export in Anführungsstrichen, das erneuerbaren Energiegesetz in anderen Ländern gemacht worden. Die haben sich das nämlich sehr genau angeschaut, sind aber zu anderen, ich würde mal sagen, zu funktionsäquivalenten Lösungen gekommen, aber anderen, alternativen Lösungen, die das gleiche Thema haben, die von uns gelernt haben, aber es anders umgesetzt haben. Und vielleicht können wir ja auch mal gucken, wie man das da ansetzen kann. Ich kann Ihnen nur sagen, ich war gerade in Brasilien, hochinteressant, was wir da gemacht haben mit den Brasilianern. Da ist nämlich derjenige, da haben sie Stromzähler eingeführt, die einfach, wenn sie einspeisen, in die andere Richtung drehen. Das heißt, sie können durch Einspeisen natürlich ihren Stromverbrauch reduzieren, der dreht sich dann in die andere Richtung, aber sie bezahlen nicht diese extrem hohen hohen Preise für das Einspeisen regenerative Energie. Und es gibt einen richtigen Ausschreibung, die großen Energiekonzerne schreiben eben Energie Zulieferung aus und dann bewerben sich unterschiedliche Energieträger darum, tatsächlich mit der günstigsten Variante regenerativ Energie dann tatsächlich auch zu produzieren. Ist natürlich in Brasilien ein anderes Thema mit Wasser und so weiter, will ich jetzt gar nicht eins zu eins übertragen, aber tun wir ja mit unseren deutschen Modellen auch nicht. Also es gibt aus meiner Sicht, das vielleicht zum Abschluss, es gibt aus meiner Sicht sehr, sehr viel zu lernen in beide Richtungen und mein Thema wäre, wir müssen in der Tat alte Muster der asymmetrischen, paternalistischen Entwicklungshilfe schon lange überwinden und hinkommen zu Formen des globalen Lernens, der internationalen Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wo man guckt, wie kann man gemeinsam bei Global Public Goods oder bei bestimmten Herausforderungen, die uns auch relevant sind und uns interessieren, wie kann man da gemeinsam weiterkommen. Und dazu müssen wir in Deutschland auch neue Formen der Kommunikation und der Kooperation im internationalen Bereich entwickeln.
Wunderbar. Dann bleibt mir zum Schluss noch ein paar Dankeschön auszusprechen und ein paar Informationen weiterzugeben. Zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Bayer, für Ihren engagierten und hochspannenden Vortrag. Sie kriegen am Ende auch noch ein kleines Geschenk. Dann natürlich den Dank an Sie als Teilnehmerin, als Teilnehmer. Danke.